Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Daltons Gästemanagement. We're nice until it's time not to be nice.
Ich hatte heute eine Videokonferenz und habe wirklich nur meinen hier Kuschelpulli ausgezogen, mir ein Hemd angezogen.
In Unterhose.
Ich war schon draußen vorher, aber ich dachte so. Muss ich mich eigentlich irgendwie aufpeppen für die Kunden? So, weil die kennt mich in- und auswendig. Aber trotzdem dachte ich, ja, okay, komm, lässt dich nicht so ganz so hängen. Ziehst halt ein Hemd an, hab mir ein Hemd angezogen, hab mit ihr eine Stunde geredet und anschließend habe ich das Hemd wieder ausgezogen und wieder meinen dicken Pulli angezogen.
Sehr gut.
Ja. Er hatte so viel Spaß daran, kleine Vlogs zu machen und eine auf Scheiße aufbauende Landwirtschaft zu begründen. Gibt es einen X-Men mit Zeitreise?
Ja, natürlich. Future, Tomorrow, wie auch immer.
Days of Future Past, genau. Das ist
ja, genau.
So ein bescheuerter Titel.
Ja. Und was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, oder nee, fragwürdig nicht, aber gemogelt in gewisser Weise, wenn man einen Musikfilm nimmt.
Ah, ich habe viele.
Du lobst heute dauernd Jurassic Park.
Habe ich? Dauernd? Heute?
Ja.
Wann habe ich
ja,
den
ja,
vorhin
heute,
schon mal erwähnt?
Heute Morgen, als ich zum Ortstermin gefahren bin und die Folge gehört habe.
Was ja nur wenige wissen, Frozen ist ein absolutes Meisterwerk. Beim großen dramatischen Schlusskampf Mercutio die Hose geplatzt ist. Und die Große ja sowieso, aber auch so die Kleine, sie spielt irgendwie, sitzt hier in ihrem Zimmer, spielt Lego und plötzlich hörst du so, Eliza! Das ist schon sehr, sehr schön.
Hey, Peggy. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals, habe ich in so einer Studentenbude halt gewohnt, in Frankfurt im Nordend. Und eines Abends wummerte aus der Wohnung unter mir plötzlich diese Tron-Musik, ja. Und da ging mir das Herz auf. Ich dachte so, wirklich so Musik, die ich bei jemand anderem aus einer anderen Wohnung mithöre und sie wirkt auf mein Herz, ja. Es ist und halt Netflix binscht. Machen die ja, nehme ich auch an in Lothlorien. Komm, lass uns ich versuche mich nicht festzuquatschen.
Okay.
Okay, ist gelogen.
Wisst ihr noch, liebe Zuhörerinnen, wie er eben sagt, er fasst sich kurz. Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier an einem Märzabend. Es ist, nachdem es schon sehr frühlingshaft war, wieder etwas kühler geworden, aber die Sonne scheint noch. Deutschland kann sich noch nicht entscheiden, ob es auf dem Weg ist in die dritte Welle oder raus aus dem Lockdown. Aber die Friseure haben wieder offen, habe ich gehört. Ich gehe ja nicht zum Friseur mit meiner langen Mähne. Aber so oder so, ich habe am anderen Ende der Leitung wieder jemand Spannendes sitzen, den ihr auch schon kennt. Aber ich frage trotzdem natürlich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Ich bin der Christoph vom Sneakpot und ich glaube, sowohl als auch Lockerung und dritte Welle.
Okay. Einmal alles und von allem die größte Portion am besten.
Genau. Aber mit viel Krokussen im Garten momentan. Das ist ja immer etwas Schönes.
Ich habe schon mit meiner Tochter am Wochenende gespielt, ein Spiel, was im Weihnachtssaison haben wir immer, wer sieht die meisten Weihnachtsdekorationen beim draußen rumlaufen und jetzt haben wir, wer sieht die meisten Frühlingsblumen schon.
Ja, das ist bei uns ähnlich.
Sie hat gewonnen.
Wir haben vor ein paar Monaten ein bisschen verspätet Krokusse noch eingepflanzt und ich übertreibe sowas immer gerne. Ich habe eine dreistellige Zahl von Zwiebeln gekauft und ich habe einen ganzen Nachmittag mit meinen Kindern im Garten verbracht und diese Dinger eingepflanzt. Und jetzt gehen wir jeden Tag raus und zählen, wie viele schon rausgucken und wie viele schon blühen. Und ja, sehr schön. Und jeden Tag mehr.
Ja, fein. Du hast schon gesagt, woher du kommst und wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück. Von daher spare ich mir das jetzt nochmal, dass du dich ganz groß vorstellen darfst. Da kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Davor frage ich, willst du ein Spiel mit mir spielen, Christoph?
Immer. Ich bin für Spiele immer zu haben.
Sehr gut. Ich habe das neue Spiel. Die Rezension hat einen Punkt. Das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer hier jetzt schon gehört, oder? Ja, die haben es schon gehört. Wir nehmen in die Zukunft hinein auf.
Also mir kommt es nicht bekannt
vor. Ja, genau, dir kommt es noch nicht bekannt vor, aber na, die kennen es schon. Die müssen schon, zwei Folgen gehört haben, wo wir das Spiel gespielt haben. Und zwar geht es einfach darum, ich habe auf Letterboxd die richtig niedrigen, fiesen Rezensionen durchgewühlt und zwar immer auf der Suche nach Leuten, die eine sehr spezifische Sache an einem Film kritisieren, die einen halben Stern, einen oder anderthalb Sterne auf einer Skala von 5 Punkten geben. Ich habe aber das, damit das nicht super kompliziert für dich wird, habe ich extra Filme genommen, die du gut bewertet hast. Und das war eine Heidenarbeit.
Aber ich bin doch gar nicht bei Letterboxd.
Das ist nämlich der Punkt. Du musst entweder, brauchst du einen Letterboxd-Account oder der Sneakpot braucht gefälligst eine Übersichtsseite, denn ich musste mich durch die ganzen Folgen klicken, um zu gucken, welchen Filmen du viele Punkte gegeben hast.
Also hiermit verspreche ich, ohne das Spiel jetzt überhaupt zu kennen, ich werde innerhalb des nächsten halben Jahres eine Letterboxd-Seite pflegen.
Mach mal. Ich habe Stefan auch schon dazu gebracht, der hat aber, ich glaube, er hat 2 Sachen eingetragen, dann hat er es wieder sein. Lassen.
Ja, der Stefan ist dafür sowas nicht sagen. Bei IMDb verteile ich tatsächlich sehr fleißig, aber ich glaube, da hat man keinen Zugriff drauf von außen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie folgen kann oder so.
Nee, ich glaube auch nicht.
Jedenfalls, lass uns das Spiel spielen, oder?
Ja, unbedingt.
Die erste ist gleich sehr schön. Es ist immer noch schwer zu glauben, dass ein Typ eine beschissene Biografie gelesen hat und dann beschlossen hat, diese zu adaptieren.
Ach du Scheiße.
Soll ich hier gleich den Hammer-Tipp geben?
Warte mal. Also da ist jemand der Meinung, dass die Biografie schon scheiße ist und dass man jetzt auch noch den Scheiß verfilmt, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, so in der Art. Oder ich weiß nicht, ob er die Biografie überhaupt gelesen hat. Er findet nur die Idee absurd, diese zu verfilmen. Und ich habe ein entscheidendes Wort rausgelassen, um es nicht ganz einfach zu machen. Er hat es als etwas Besonderes verfilmt. Oder noch nicht mal verfilmt.
Ja, dann ist es Hamilton, oder?
Genau. Er hat es adaptiert als Musical. Eine beschissene Biografie. So.
Ich befürchte, er hat es nicht verstanden auf
Nein.
Und er hat kein Herz.
Ja, ich glaube, da liegst du richtig. Den nächsten, wieder einen halben Stern. Ich habe den Film nicht einmal gesehen. Haben wir schon neulich hier besprochen. Das sind die besten Rezensionen, die so anfangen.
Was machen die? Warum schreiben die? Verstehe ich nicht. Warum machen die so?
Aber er hat einen Punkt. Und zwar, aber ich weiß, dass dies die richtige Bewertung ist für einen Film, der Achilles und Patroklos zu Cousins macht.
Okay. Ja, man höre unsere letzte Folge zum Thema.
Genau. So, einfach ein kleiner Gag am Rande. Wieder einen halben Stern.
Aber du hättest die Frage auch so stellen können, dass du die Namen ausgespart hättest. Wahrscheinlich hätte ich es trotzdem gewusst.
Ja, wahrscheinlich. Ja, da haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen.
Ja, das stimmt.
Das ist kein guter Film, weil er den Hund nur als Aufhänger für menschliche Gewalt benutzt, anstatt ihm eine eigene Persönlichkeit zu geben. Trash!
Den Hund?
Ja, den Hund.
Den Hund als Aufhänger für
menschliche Gewalt. Für viel menschliche Gewalt.
Also der Hund muss menschliche Gewalt erleiden, oder was?
Nee, mit dem Hund passiert etwas, weswegen ganz viel menschliche Gewalt folgt.
Ach, natürlich, John Wick.
Ja, genau. Ja. Ist echt eine Sauerei, dass dieser Hund keine eigene Persönlichkeit hat.
Das ist so dumm.
Das ist herrlich. Es muss eigentlich ein Witz sein, aber, oder ich kann mich nicht mehr an irgendwie einen Punkt in den Film erinnern. Aber wie kann er ein Panther sein, die zur Familie der Katzen gehören, aber keinen Thunfisch essen?
Ein Panther, der keinen Thunfisch isst? Also mir fällt nur das Dschungelbuch mit Panthern ein, aber da ist kein Thunfisch drin. Warte mal, lass mich überlegen, ob ich noch irgendeinen Film mit Panthern kenne. Black Panther.
Ja, genau.
Wie gesagt, ist der da kein Thunfisch? Okay.
Ich glaube, es war ein Witz, aber naja, immerhin. Ich glaube, die nächste ist meine Lieblings. Sie hätten ihn dort lassen sollen. Er hatte so viel Spaß daran, kleine Vlogs zu machen und eine auf Scheiße aufbauende Landwirtschaft zu bekommen.
Ach so,
ich muss es bitte nochmal sagen, ich habe zu sehr gelacht. Sie hätten ihn da lassen sollen. Er hatte so viel Spaß daran, kleine Vlogs zu machen und eine auf Scheiße aufbauende Landwirtschaft zu begründen.
Ja, der Marsianer. Ich muss aber sagen, da war ich auch drauf vorbereitet in gewisser Weise. Ich habe nämlich heute gerade eine Folge von dir gehört, wo auch nach den Marsianern bei schlechte Erklärung und sowas, wo ich es auch sofort wusste, wo es hieß irgendwie, ein Wissenschaftler pflanzt Kartoffeln. Und ich sofort, ah klar, der Marsianer! Und dein Gast hat aber ein bisschen gebraucht.
Naja. Über den können wir auch mal sprechen, weil den finde ich auch ganz großartig.
Oh ja, oh, ich auch.
Ja, ist ein toller Film. Anderthalb Sterne. Die Zeitachse ist jetzt vollkommen ruiniert.
Ist jetzt vollkommen ruiniert, klingt natürlich nach, es geht um ein Universum, das einem wichtig ist. Meine erste Assoziation war dieser Film mit Matthew McConaughey, aber das da ist eben, geht es nicht um eine Zeitachse, also geht es um eine Zeitachse, aber nicht um eine, also nicht um einen Kanon. Es klingt ja eher so, als wäre ein Kanon ruiniert. Und das wird wohl irgendein Star Trek-Kanon sein, nehme ich an. Ne?
Nee, es ist nicht Star Trek. Es ist ein anderes Franchise, das dir am Herzen liegt.
Es ist ein anderes, dann vielleicht X-Men?
Gibt es einen X-Men mit Zeitreise?
Ja, natürlich. Future, Tomorrow, wie auch immer.
Days of Future Past, genau, das ist.
Ja, genau.
So ein bescheuer Titel.
Ja. Ja.
Nee, aber im Deutschen war es noch schlimmer, was Zukunft ist Vergangenheit. Das ist.
Oh, ja,
Der nächste. Hätte er mal versucht, nicht mit britischem Akzent zu sprechen, dann wäre der Film nach 3 Minuten zu Ende gewesen.
Hätte er mal versucht, nicht mit britischem Akzent zu sprechen.
Ja.
Das heißt, dass er versucht hat, es nicht geschafft hat, mit britischem Akzent zu reden, hat dafür gesorgt, dass es zu Verwicklungen kam, die den Film in die Länge geht.
Also, das ist eine sehr bizarre Interpretation dieses Films, aber es hängt damit zusammen, dass jemand Probleme mit Sprechen hat. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass er britisch spricht.
Ach so, ja, richtig. Es ist King's Speech.
Ja, genau.
Ja, okay. Was hätte er denn sonst für eine Sprache versuchen sollen zu sprechen?
Oh Mann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war es ein Amerikaner, der die Kritik geschrieben hat. Ich habe die übersetzt aus dem Englischen. Dieser Film gehört auf den Mond geschossen.
Ach, mal wieder. Ja, Moon wird es sein, nehme ich an.
Das ist Moon, ja.
Ja.
Der nächste ist auch sehr schön. Es ging gar nicht um einen Hund, der reich wird. Wenn ihr das sehen wollt, dann guckt Airbud.
Es geht gar nicht um einen Hund, der reich wird. Rich Dog, nee, was?
Ja, also anders formuliert, aber das bezieht sich schon auf den Titel des Films.
Ja, ja, klar. Hä? Reiche Hunde, Rich Dog, Dog, Rich? Keine Ahnung.
Slumdog Millionär.
Ach Gott, ja. Ey, sag mal, wie weit hast du dich denn in unserer Dings zurück? Das war ja eine wahnsinnige Arbeit.
Ja, es war eine wahnsinnige Arbeit, weil du bist ja dann auch nicht jedes Mal dabei und du hast dann nicht jedes Mal eine Note gegeben. Manchmal habt ihr es auch, glaube ich, einfach vergessen aufzuschreiben. Ich sag doch, es war eine wahnsinnige Arbeit. Ihr braucht zumindest eine Übersichtsseite.
Und glaub mir, das wäre eine wahnsinnige Arbeit, die herzustellen.
Das kann ich mir vorstellen.
Na, ich überleg mal. Ich bin ja schon froh, wenn auf unserer Seite die Nummerierung der Folgen wieder richtig wäre, was sie nämlich nicht ist. Da gab es irgendein Serverproblem, wodurch irgendwie die alten, ich glaube die ersten 300 Folgen oder so, alle nicht mehr ihre Nummerierung haben, sondern alle 000 heißen. Und das müsste man jetzt irgendwie wieder, naja.
Ja, das ist bei mir auch so, also bei mir ist es anders. Bei mir ist irgendwie so, durch irgendein Update von Potloff mal,
ja, kann auch sein.
Ist es passiert, dass die eine Zeit oder eine Reihe von meinen Folgen da gar keine Nummerierung dabei steht. Das nervt. Und wenn ich auf eine stoße, dann trage ich die immer nach. Aber
ja, genau. Die Jungs haben es auch mal angefangen zu machen, aber
das sind ja bei euch richtig viele.
Ja, genau. Wir sind jetzt in Folge 670 gerade, ja. Genau, mit dir.
Ja, ja, genau. Da kommen wir gleich zu. Ich habe noch eine für dich, eine Rezension, die einen halben Punkt hat. Und zwar Christian Bale hat dafür 25 Eier am Tag gegessen.
Sehr schön. Warte mal, welche Christian Bale-Filme fand ich toll? Ja, ich meine, das muss ja irgendwas sein, wo er fett gewesen ist.
Ja.
Ne? Weil, warum sollte er sonst Eier? Also es wird nicht American Psycho gewesen sein. Ach ja, Dick Cheney, oder?
Genau. Wise heißt der Film.
Wise. Siehst du, das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt gebraucht, um darauf zu kommen, wie der heißt. Aber.
Ich habe neulich, kennst du Mark Maron, den Podcast, den WTF-Podcast?
Nee, ich höre fast keine englischsprachigen Podcasts.
Weißt du, also mittlerweile gibt es wahrscheinlich Podcasts, die noch berühmter sind, aber der war mal so eine Zeit lang so der berühmteste Podcast der Welt, weil der den damals zumindest noch aus seiner Garage aufgenommen hat und immer größer wurde und dann irgendwann sogar Barack Obama bei ihm in der Garage saß. Und das war quasi die Sensation, damit sind jetzt Podcasts wirklich Mainstream, dass sogar Barack Obama in die Garage von Mark Maron geht. Der hat, also im Augenblick macht er natürlich wie alle über Zoom Interviews und ich hatte jetzt was, ich glaube es war mit Jodie Foster oder mit irgendjemandem, doch genau, mit Jodie Foster, weil da haben sie über Panic Room geredet von David Fincher, eben auch darüber, dass Fincher so ein Perfektionist ist, sprach sie und dann sagte er so, ja, tell me about it. Und zwar hat er einen 2,5 Stunden Podcast mit Fincher aufgenommen und Fincher verbietet ihn, ihn zu veröffentlichen. Weil Fincher meint, das kann er noch besser. Er ist nicht zufrieden mit diesem Podcast und er will einen besseren aufnehmen. Ein so großer Perfektionist, dass sie sich jetzt streiten. Und das war aber auch wieder lustig. Das habe ich aber euch auch schon erzählt. Ich teaser weiter an, worauf wir gleich noch kommen. Hier von den Golden Globes. Ein weiterer schöner Gag des Abends war, dass der Fincher war ja irgendwie, ich glaube, für 8 Golden Globes oder so nominiert und hat keinen einzigen gewonnen. Aber er hat jedes Mal, wenn er halt...
Hamilton auch nicht, oder?
Genau, Hamilton das hat auch nicht gewonnen. Nicht. Ach, ja, jedenfalls, Fincher hat jedes Mal, wenn er also dann in dem Panel zu sehen war, dass er nominiert ist und dann wieder ein anderer Name genommen war, hat er einen kurzen gekippt und sich also 8 Schnäpse da in dem Abend reingehauen, allein in seinem Wohnzimmer sitzend.
Sehr gut. Ich habe hier übrigens auch Schnaps um mich rumstehen. Also wenn du unangenehm wirst, kann ich mich ja auch lustig trinken. Du weißt ja, bei uns im Sneakpot trinken wir gewöhnlich hartes Zeug.
Ja.
Und ich habe jetzt aber hier auch tatsächlich ganz unüblich auch mal was Unalkoholisches hier stehen. Aber mal gucken.
Ja, dann komme ich doch zu meinem nächsten Punkt und zwar, ich war woanders und erzähl doch mal, wo
warst du denn?
Ja genau, wo war ich denn?
Wenn du meinst, wo du vorgestern warst, das ist also jedenfalls für uns jetzt in der Aufnahme vorgestern, in der Ausstrahlung nicht, dann warst du bei uns im Sneakpot in der Folge 670 zum Thema I Care A Lot mit Rosamund Pike und Peter Dinklage. Und Berlin Alexanderplatz und
The Dick.
Genau. Genau. Wir haben mal wieder gut 2 Stunden. Ich glaube nicht ganz 2. Nee, ich glaube es war knapp über 2 Stunden.
No.
Haben wir geplaudert.
Das ist cool.
Und es war wieder sehr schön.
Ich hoffe
immer, dass du bald wiederkommst.
Ah, sehr schön. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich war so unglaublich zerstört gestern. Ich weiß nicht, was war. Ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich habe Nick Crony getrunken, aber ich habe einmal nochmal nachgeschenkt. Das heißt, ich habe 2 die Nick Cronys getrunken und die Flaschen sind echt noch fast voll. Und habe ich gesehen. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt gestern den ganzen Tag.
Du musst häufiger zu uns kommen, dann kriegst du Übung.
Ja. Also das halt. In letzter Zeit trinke ich halt echt wenig gerade und war dann auch noch joggen und habe, glaube ich, einfach zu wenig gegessen davor, weil ich war auch nicht irgendwie so super betrunken. Ich habe mir die Folge schon angehört heute. Ich klinge jetzt nicht irgendwie so total neben mir. Aber ich habe mich gestern echt den ganzen Tag lausig gefühlt und bin irgendwie vor 9 ins Bett gekrochen und habe irgendwie 9 Stunden oder so gepennt, damit ich wieder sehr fit gut werde.
Nee, ich weiß nicht, was los war. Gestern eigentlich. Ja. Ich habe gestern Mittagsschläfchen gemacht. Also ja, ein bisschen habe ich auch, ja. Wir haben ja ein bisschen neues Prozedere oder das Prozedere ein bisschen umgestellt. Wir haben ja vor einem Dreivierteljahr schon mal das Prozedere umgestellt, wo es darum ging, was der Hauptfilm ist, über den wir reden, also der Headliner. Das machen wir jetzt seit Frühsommer, so dass immer einer, also wechselnd einer, den anderen einen Film, der nicht älter ist als ein Jahr, vorschlägt und die anderen müssen ihn dann schauen bis zur nächsten Woche.
Ja.
Das soll so ein bisschen das Gefühl von der Sneak Preview eben wieder aufleben lassen. Und diesmal hatten wir es eben dahingehend geändert, dass du, also als unser Gast, uns vorher einen Film nennen musstest. Das heißt, wir hatten jetzt diesen I Care A Lot, haben wir deinetwegen ausbaden müssen.
Das ist korrekt, ich wollte ja schon wieder, wieder ganz tief in die Recherche eingestiegen, was ich euch vorschlagen könnte. Und dann hast du mich beschimpft, ich sollte es sein lassen und soll einfach spontan irgendwas nehmen. Das wäre der Gedanke der Sneak.
Genau.
Und dann habe ich halt den, der da in den Charts von Netflix wahrgenommen.
Oh. Ja, und das war auch, ich fand das genau richtig, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den geschaut hätte oder ob man nicht fertig geschaut hätte oder so. Und ja, dann liefert man sich eben mal etwas aus und dann guckt man mal, was bei rauskommt.
Ja, das ist schon cool. Auf jeden Fall. Das mag ich auch in eurem Konzept. Das, vor allem, dass dann auch die anderen immer durch müssen, wie du dich immer über die ganzen Musikfilme aufregst von Stefan.
Ja gut, aber für mich ist das ja leicht. Ich schaue jetzt so einen Film, schaue ich ja schnell mal durch. Ja, der Bob, der mit Mühe einen Film in der Woche schaut. Für den ist es hart, wenn man irgendwas schauen muss, was nicht so sein soll.
Ja.
Ich binge ja in der Regel so eine Serie mal an 3 Abenden durch und so.
Ja.
Ja,
ja. Ja. Ich habe dir auch noch eine Aufgabe gestellt. Und zwar werden wir in dem Film, den wir gleich besprechen, ja viel über Musik reden. Und dann wollte ich von dir wissen, was sind denn die 10 besten Soundtracks, die du hast? Du wusstest eben gar nicht, ob du 10 zusammengekriegt hast. Wie viele hast du denn? Weißt du das jetzt?
Ja, ich habe sogar 11. Den einen habe ich wieder rausgeschmissen. Den habe ich jetzt direkt ad hoc auch vergessen wieder.
Okay.
Der eine fehlt noch. Oh Gott, jetzt muss ich gleich nochmal zählen. Also, das ist so ein bisschen eine Sache, weil Soundtrack ist ja nicht eindeutig, gell?
Ja.
Meinst du damit Score oder meinst du damit so das, was man als Original Soundtrack kauft?
Sowohl als auch, hab ich.
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Weil, also ich finde, eigentlich geht es um Filmmusik und dann sollte man nur über den Score reden.
Okay.
Aber das ist natürlich, ja, das sind die da verwischen.
Also okay, also, aber du meinst jetzt Score mit wirklich für den Film komponiert?
Ja. Yeah.
Oder auch
muss
so?
Muss nicht zwingend.
Okay.
Es kann auch Musik sein, die darin vorkommt und darin eingebunden ist.
Also mir geht es dann schon um die Musik aus dem Film. Ich nehme jetzt nicht irgendwas, nur weil das in der 3. oder 10. Minute im Abspann nochmal kurz
angespielt
wird und dann auf dem Soundtrack.
Das finde ich total albern.
So, nee.
Ja, genau.
So, es ist schon also, die ich ausgewählt habe, die landet, die spielt eine essentielle Rolle in dem Film.
Genau. Und was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, oder nee, fragwürdig nicht, aber gemogelt in gewisser Weise, wenn man einen Musikfilm nimmt.
Ah, also, ich habe viele.
Ja, genau. Weil dann ist ja klar, dass der Film, ja, weißt du, wenn du einen Film über Buddy Holly machst, ist klar, dass wahnsinnig viel Buddy Holly Musik drin ist, ja? Oder diese Doors-Verfilmung, ja? Klar ist da Doors Musik drin.
Ja,
Doors,
ja, okay.
Ist
super, nee, so also, Musikfilm, ich habe Musicals, eine Reihe. So.
Genau. Ja, okay. Habe ich auch. Also, ich habe es jetzt nicht gewichtet, nee, oder nicht so stark gewichtet.
Lass mal trotzdem, also muss jetzt nicht so stark gewichten, aber du machst einen, ich mach einen und so, dass wir uns steigern.
Okay.
Das so.
Steigern, okay.
Genau, von Platz 10 ungefähr.
Warte mal,
da
muss ich erzählen, ob ich, weil lass mich jetzt kurz sehen, ob ich jetzt 10 habe oder 11.
Du kannst auch mit 11 anfangen und dann mach ich und.
Ich habe jetzt 11.
Dann fang doch mit deinem 11. an.
Ja, die habe ich aber nicht gewichtet. Warte mal, also ich habe einen, der ist. Das ist wirklich gemogelt, deswegen nehme ich den jetzt als 11. ja?
Ja.
Aber es ist grandiose Musik. Und das ist Interstellar 5555. Sagt ihr das was?
Nee, also Interstellar hat das was mit dem Film zu tun?
Das ist eigentlich, streng genommen ist es kein Film, aber ich möchte ihn dir sehr stark ans Herz legen, ihn zu schauen. Ich glaube, du magst ihn gerne. Das ist, du bist ja viel mehr in diese japanische Manga-Verfilmungsgeschichte-Dings. Ich kenne
Anime,
ich weiß nicht mehr. Genau, ich kenne da nicht mal die Unterschiede der Bezeichnung.
Manga aber, ist das Comic und
ja, ich
Anime
weiß, das weiß ich schon, das war kokettiert. die Band Daft Punk, die dürfte dir was sagen.
Ja.
Die haben ein Album gemacht, mit dem sie ziemlich erfolgreich auch waren. One More Time war da zum Beispiel das erste Lied. Das war damals eine Single-Auskopplung, die auch unheimlich bekannt war. Und das hatte so ein Video, hast du vielleicht damals mal gesehen, eben auch in so einer Anime-Optik. Und zwar von, soweit ich weiß, von irgendeinem dieser ganz großen Anime-Künstler, japanischen, ich weiß nicht, da kenne ich mich nicht aus.
Ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern an das Video.
Irgendein Name droppen können, wenn ich es rausgesucht hätte, kann ich aber nicht, weil es mir eh nichts sagt. Und die haben auf eigene Kosten, obwohl sie im Endeffekt wussten, dass das im Endeffekt nur ein Kunstprojekt wird, haben die zu jedem Lied auf dem Album, haben die von dem ein Video machen lassen. Und die kannst du in einem Fort, also das konnte man auch als DVD kaufen, habe ich auch gemacht, kannst du als Film schauen. Und das ist dann so ein Science-Fiction-Film im weitesten Sinne. Der sehr anrührend ist und eben sehr schön aussieht und unheimlich gut die Musik zu den Bildern passt. Aber im Endeffekt ist es eine Sammlung von Anime-Musikvideos. Es war halt erst die Musik und dann wurde der Film außenrum gesponnen. Deswegen ist es eigentlich keine Filmmusik, sondern es ist eher ein Film zu der Musik. Aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Große Kunst, meiner Meinung nach.
Okay, cool. Klingt spannend.
Ja.
Dann lass mich meinen Platz 10. Da habe ich lang gehadert. Ich hatte da irgendwie 3 oder 4 Filme draufstehen und wieder runtergeworfen, weil ich mich nicht festlegen konnte. Und ich bin am Ende einfach bei der West Side Story gelandet. Wir haben ja auch irgendwie letztes Jahr habe ich hier mit Britt Marie über West Side Story gesprochen. Ich mag den unheimlich gern. Das ist so einfach, die Musik lief halt auch in meinem Elternhaus. Mein Vater mochte die sehr, sehr gerne und ich mag die Musik auch. Es ist ja einfach ein schönes Musical und von daher mein Platz 10.
Okay, mein Platz 10.
Ja.
Okay, und der ist schon ein bisschen, weil mir echt nicht mehr viel eingefallen ist, aber es ist ein Film, den ich mag, obwohl er Trash ist, mit Musik, die ich mag, mit einer Sängerin, die ich mag, und zwar Burlesque mit Christina Aguilera.
Okay, habe ich nie gesehen, kann ich nichts zu sagen. Da ist wahrscheinlich dieses Lady Marmalade, oder ist das daher?
Nee, Lady Marmalade ist aus Moulin Rouge.
Ah, okay.
Nee, Burlesque ist so ein klassischer Aschenputtel-Mädchen, sinkt sich nach oben in einem Burlesque-Schuppen. Mhm. Mit bisschen Liebe und bisschen Erotik und Share und ja, fantastischer Scheißdreck, aber es macht schon Spaß. Es ist halt so Bonbon, Christina Aguilera. Wenn man deren Musik mag, kann man schon machen. Also könntest du vielleicht mögen sogar.
Ja, mal schauen.
Also, ich weiß nicht, wie Christina Aguilera steht, muss ich ganz ehrlich. Aber so, es ist halt schon irgendwie ein Musical, wenn man so will. Also,
da bist du ja bei mir richtig eigentlich.
Eben.
Ich habe bei mir auf dem Platz 9 Return of the Jedi. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Den habe ich auf Schallplatte. Ich habe den mal irgendwann, wahrscheinlich würde ich da jetzt unglaublich viel Geld für kriegen, aber wahrscheinlich ist er auch nicht mehr in der Qualität, in der ich es kriege. Aber ich habe das mal Anfang der 2000er Jahre in so einem Schallplattenladen, bevor irgendwie wieder der große Schallplattenboom rumging, gekauft. Und da drin ist noch sogar noch ein Poster, irgendwie ein total hässliches Poster mit so einer Collage irgendwie zu dem Film. Da habe ich jedenfalls diesen Soundtrack von Star Trek, The Return of the Jedi, auf Schallplatte und deswegen...
Star Wars, oder?
Ja, genau. Von Star Wars, Return of the Jedi, den dritten. Deswegen auch der dritte. Eigentlich müsste man ja den ersten nehmen, so, aber weil ich ausgerechnet diese Schallplatte besitze, landet der bei mir auf Platz 9.
Okay. Ich bin ja nicht so der Star Wars-Fan, deswegen habe ich da jetzt keine Ahnung, wie der anders klingt als die anderen.
Es ist auch nicht so dramatisch, aber ist John Williams, also ist schon so orchestrale Musik, das passt schon. Der kann schon einiges.
Aha, okay.
Was ist denn bei dir auf Platz 9?
Auf Platz 9 ist wieder so einer, der so ein bisschen gemogelt ist, so wie vorhin dieser Doors, den ich angesprochen habe. Denn es ist eine Verfilmung zur Biografie eines Musikers mit Musik, die ich sehr mag. Walk the Line, also Johnny Cash-Verfilmung mit Joaquin Phoenix.
Ja, sehr schön. Ich habe auf der 8 jetzt nämlich nochmal John Williams und meiner Meinung nach die beste Filmmusik, die er je geschrieben hat, und zwar Jurassic Park. Die finde ich nämlich richtig, richtig gut. Und da kriege ich immer Gänsehaut, wenn zum ersten Mal die Dinos zu sehen sind und dann diese ikonische Melodie einsetzt, die ich jetzt nicht summen darf, sonst kommt die GEMA, aber wirklich ganz, ganz toll.
Du lobst heute dauernd Jurassic Park.
Habe ich? Dauernd? Heute? Ja. Wann habe ich den
vorhin heute, schon mal erwähnt? Heute Morgen, als ich zum Ortstermin gefahren bin und die Folge gehört habe, wo du mit Max, kann das sein?
Ja, kann sein.
Wo es um Spezialeffekte ging und er Jurassic Park so abgefeiert hat. Weil es eben richtige Spezialeffekte sind und nicht Visual Effects.
Aha.
Deswegen habe ich so das Gefühl, dass du dauernd über
für dich Park dauernd.
Ja, und aber du hattest, glaube ich, vorher sogar noch dieses Spiel, was du sonst spielst, Filme schlecht erklärt.
Ja, langweilig erklärt.
Kam da auch vor in der Folge.
Siehst du? Aber Jurassic Park ist ja auch ein großartiger Film. Es ist ein Film meiner Kindheit.
Ja,
es sind Dinos drin. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Film.
Stimmt.
Wo ist denn bei dir auf Platz 8?
Auf Platz 8, und das der Grund, dass ich das auf Platz 8 eingesortiert habe, ist, weil es einfach mit der Zahl so gut passt, ist 8 Mile mit Eminem. Mhm.
Guter Film, gute Musik.
Ja, stimmt.
Ich habe auf der 7, natürlich muss dieser Film in dieser Reihe kommen, für Leute, die mich kennen, denn was ja nur wenige wissen, Frozen ist ein absolutes Meisterwerk und so ist auch die Musik von Frozen. Die landet bei mir auf Platz 7.
Ja, jetzt fällt es mir langsam schwer, die Abstufung zu machen. Mhm. Ich habe auf 7 jetzt einen stehen von einer Band, die später nochmal kommt. Und zwar, der Film war früher ein Lieblingsfilm von mir. Ich habe neulich rewatched und musste feststellen, dass der hart in den 80ern hängen geblieben ist. Nämlich Highlander mit einem Soundtrack von Queen. Das Queen-Album It's a Kind of Magic ist praktisch komplett in dem Film drin. Und eben nicht nur so im Abspann, sondern es taucht wirklich auf. Mhm. Also es sind auch in den Liedern auf der Platte, hört man dann zum Teil den Tom Clancy, ist das, glaube ich? Heißt der Tom Clancy?
Nee, der heißt nicht Tom, der ist so ähnlich. Keine Ahnung mehr.
Clancy, John Clancy, keine Ahnung. Nee, nicht den Schriftsteller, sondern den anderen, den Schauspieler.
Christopher Lambert ist das, oder?
Ja, ich meine jetzt den Bösewicht.
Ah, das weiß ich nicht mehr.
Also, don't lose your head.
War ich froh, dass ich mal einen Namen wusste. Aber.
Nun gut, auf jeden Fall, das ist ein echter Soundtrack. Und es ist grandiose Musik. Mhm. Und dass er nicht höher bei mir drin ist, liegt nur daran, dass noch ein Queen-Album kommt.
Okay. Wo waren wir denn jetzt? Ich bin auf Platz 6 jetzt.
Ja.
Ja, ich brauchte natürlich auch einen von Ennio Morricone und da habe ich auch lange hin und her überlegt, welchen ich nehme und bin aber am Ende dann auch wieder, weil ich den auch schon seit meiner Kindheit kenne, den mein Vater auch wiederum als Schallplatte hatte, bin ich bei Spiel mir das Lied vom Tod gelandet, weil ganz, ganz großartige Filmmusik.
Mhm. Habe ich einmal gesehen, da war ich glaube ich noch zu jung.
Und toller Film, wahrscheinlich nichts für dich, weil sehr langsam erzählt, also wirklich sehr, sehr langsam, sehr langsam erzählt. Aber die Musik ist einfach auch toll. Also sowohl dieses, das Lied vom Tod, dieses Mundharmonika-Stück, als auch das Lied, wo nachher eigentlich der amerikanische Titel, Once Upon a Time in the West, mit diesem Frauenchor. Ganz tolle Musik.
Ich habe das als Jugendlicher geschaut, so mit meinen Freunden. Wir haben uns dann sukzessive hart betrunken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende des Films überhaupt noch irgendwas mitgekriegt habe. Also müsste man vielleicht mal. Es gibt so Filme, da weiß man so, man hat sie zu früh geschaut oder im falschen Moment geschaut, man müsste sie nochmal schauen. Bei Casablanca, es geht mir das auch so. Habe ich überhaupt keine gute Assoziation mit, obwohl ich gar nicht mehr so viel Bilder davon im Kopf habe. Jetzt hast du auch gerade heute in der Folge darüber gesprochen, deswegen fällt mir das gerade ein.
Großartiger Film, wirklich toll.
Und ja, muss ich vielleicht wirklich mal wieder schauen. Also,
den hatte ich auch auf der Liste und habe ihn dann nur ganz knapp wieder runtergeworfen mit, weil hat auch, also da gibt's auch, ist einfach auch so der Einsatz der Musik. Also einmal, du spielst nochmal Sam, you must remember
Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot.
Was?
Nein, das andere. Kennst du nicht?
Nein, was?
Das ist aus Nackte Kanone, glaube ich.
Ach, ja. Ja.
Und da ist eben genau diese Rick's Café-Szene, heißt die, oder?
Ja, ja. Also Rick's Café spielt der ganze Film drin quasi. Aber
genau, und er sagt halt eben auch, spielt es noch einmal und dann spielt er halt Ding Dong Hexe und dann sagt halt der, wie heißt der, Leeson, keine Ahnung, sagt er, nee, das andere, und dann spielt er, glaube ich, so.
As Time Goes By heißt das Lied, genau. Aber es gibt dann noch der andere ganz großartige Einsatz von Musik ist, wenn dann die Nazis im Rick's Café die Wacht am Rhein singen und die Exil-Franzosen dann langsam anfangen, die Marseillaise anzustimmen und dann immer mehr mit einfallen, bis sie dann halt die Nazis übertönen. Das ist auch schon einfach so ein heroischer Moment, der einfach total geil ist.
Klingt super, ja.
Ja, das ist von daher, da wird auch schön viel mit Musik gemacht. Aber weil dann auch
dachte, solange sie dann nicht umstimmen in All You Need Is Love, bin ich dabei.
Nein, das ist so schlimm.
Also ich liebe die Beatles, aber das finde ich so schlimm, die Marseillaise, dass die dann immer so umschwingt in All You Need Is Love, was ich ein furchtbares Lied finde.
Wieso schwingt die Marseillaise in All You Need Is Love um?
Kennst du es nicht?
Nein.
Die Marseillaise ist
die gleiche
Vorspiel Melodie, von, nee, das ist einfach das Vorspiel von All You Need Is Love. Wahrscheinlich ist die gleiche Chord Progression, aber keine Ahnung. Aber es gehen die Töne der Marseillaise los und dann schwingt es einfach so um. In All You Need Is Love. Muss man mal anhören. Das ist, okay. Also es hängt überhaupt nicht mehr, es kommt nicht dann im Lied auch nicht mehr vor und so, aber es ist schon, auch bei meinem Sohn, wenn du die Marseillaise vorspielst, dann singt er sofort All You Need Is Love. Also,
tja. So kann's kommen. Du bist dran, oder?
Platz 6. Jetzt kommt ein richtiger Score mal. Dafür nicht von einem Film, sondern von dreien. Aber ich find's ein super Score. Und ich finde es super Filme, wo ich nicht weiß, ob du da schon drüber gesprochen hast. Ich befürchte ja, sonst würde ich die nämlich auch gerne mit dir besprechen. Die Herr der Ringe Trilogie.
Na.
Hast du schon besprochen, glaube ich, gell?
Wir haben die ersten beiden Filme besprochen, und zwar Vergleich Buch und Film. Und den dritten wollten wir immer mal machen und haben es nie gemacht. Irgendwann kommt der nochmal dran.
Genau. Ich finde, dass das schwer auseinanderzureißen ist. Also sowohl was die Filme angeht, als auch was die haben ja auch nicht von ungefähr die Oscars eben erst nach dem dritten bekommen. Und ich finde, es geht, was den Score angeht, auch, es hat halt Verschiedenes, also auch verschiedene Personen oder Personengruppen haben verschiedene Motive darin, wie das auch in der Oper her ist. Das ist einfach super gemacht und das ist gut komponiert. Und das wird erst richtig rund, wenn man alle drei Filme in Kombination sieht, finde ich.
Ich sag mal so, vielleicht spreche ich da später auch nochmal drüber.
Aha.
Aber ich komme erst nochmal zum Platz 5. Das heißt, du wolltest da noch was zu sagen.
Nee.
Ich gehe jetzt wieder einfach in meine Jugend. Und zwar, ich glaube, als Teenager, da gab es drei Soundtracks, die wichtig für mich waren. Eigentlich vier, aber Braveheart lasse ich mal hart unter den Tisch fallen. Wobei die Musik von Braveheart richtig gut ist. Also da möchte ich nochmal betonen, da geht was. Da, mit den Dudelsäcken, da ist einiges am Start. Aber trotzdem, vielleicht nicht unbedingt die beste Filmmusik aller Zeiten, wie ich damals dachte. Aber nee, der andere, den ich heute nicht mehr ertragen kann, ist der Pulp Fiction Soundtrack, weil der einfach, also das kennst du wahrscheinlich ja, auch noch, in den 90ern ja, ja. Lief der halt überall. Das war Fluch und Segen zugleich, so du konntest auf die schlechteste Party kommen, wo du wolltest. Du hast immer noch einen Pulp Fiction Soundtrack gefunden.
Aber das geht dir mit fast allen Tarantino-Filmen so, oder? Das ist doch mit Kill Bill.
Ich komme später genau nochmal so. Zu einem, den ich noch immer sehr gut finde. Aber jetzt möchte ich erstmal den dritten Soundtrack aus den 90ern, den ich immer noch richtig gut finde und den ich auch gerne höre. Und das ist der Trainspotting Soundtrack. Der ist einfach, da sind richtig gute Songs drauf, ist richtig gute Filmmusik.
Oh. Ja, das war. Gebe ich dir recht. Welche Nummer haben wir? 5 kommt jetzt, gell?
Genau, 5.
5 ist auch ein richtiger Score von einem Film, den ich echt schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Aber ich habe mir daraufhin die Filmmusik geholt, weil die sehr besonders ist. Es ist nämlich A Thin Red Line, der schmale Grat.
Ja.
Und in der Filmmusik kommen solche Südsee-Chöre, Melanesian Choirs, heißen die, glaube ich.
Mhm.
Und da habe ich mit einem Freund und Arbeitskollegen, der hat mich da drauf gebracht und da hatte ich mich, also mit dem ich zusammen in Norwegen gearbeitet habe und der meinte dann irgendwie, ich glaube, wir fuhren irgendwie durch diese verschneite norwegische Winterlandschaft und er meinte hier, dieser Soundtrack, der würde jetzt super gut passen und obwohl er halt auf irgendeiner Südseeinsel spielt, aber das ist einfach so tolle Musik, so tolle Chöre von so, das sind ja solche, Gospels sind das glaube ich nicht, nennt man die dort nicht, also es sind christliche Chöre in so einem seltsamen Pidgin-English, ganz, ganz abstrus in komischen Tonlagen, die man sehr hoch gesungen. So auf den ersten Hinhören klingt es irgendwie ein bisschen falsch, aber es hat alles irgendwie Harmonie und also es ist ganz toll und wie von einer anderen Welt.
Na cool. Mein Platz 4. Jetzt komme ich nämlich auf Tarantino und zwar den einen Tarantino-Soundtrack von diesen alten Tarantino-Filmen, sage ich jetzt mal, den ich auch immer noch richtig gut finde und immer wieder hören kann, weil es auch einfach, das ist meine Musik, also 70er Jahre, Funk, Blues, Soul, das ja, ich weiß, aber ich finde das richtig gut. Ich habe da einige Schallplatten hier. Das war so, habe ich auch neulich erzählt, mir jetzt nach langer Zeit wieder einen Schallplattenspieler gekauft und habe so meine alten Plattensammlung rausgeholt und da sind so gute Sachen dabei, eben wenn so Aretha Franklin oder sowas. Und ganz viel in diese Musikart ist auch auf dem Jackie Brown Soundtrack. Und das ist ein richtig guter Soundtrack.
Den ich auch ziemlich gut fand, den Film. Also ich bin ja überhaupt kein Fan von Tarantino. Aber Jackie Brown fand ich sogar ziemlich erstaunlich gut.
Jackie Brown ist ein sehr toller Film und richtig gute Musik.
Mhm.
Dein Platz 4.
Mein Platz 4 ist ein Musical und zwar Moulin Rouge. Baz Luhrmann Verfilmung. Unheimlich viel Musik, ganz viel zur damaligen Zeit gerade moderne Popmusik, aber eben in Musical gemacht. Gesungen hauptsächlich von Nicole Kidman und Ewan McGregor, die natürlich keine Sänger sind, aber es mit einem großen Charme machen und große Popmusik-Mashups, oberkitschig, oberbonbon, aber ich finde es super.
Ja,
ich hab gestern mit meiner Frau über ein paar Fragen gesprochen, die du mir gestellt hast, so auch über diese, und wo mir aufgefallen ist, du solltest lieber mit meiner Frau reden, die hat viel mehr Ahnung als ich.
Schick sie vorbei.
Und ist auch viel fokussierter. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die hat gesagt, Moulin Rouge, wirklich? Oh, diese Bonbon-Ästhetik. Nee, und auch musikalisch. Romeo und Julia von Baz Luhrmann. Und da dachte ich so, oh, aber dieser Soundtrack, ich habe ihn auch viel gehört, muss ich gestehen, aber der ist halt so in 90ern hängen geblieben. Mhm. Also das ist halt so richtig krasse 90er-Jahre-Musik. Ja, mal gucken. Ich muss den Film mal wieder schauen. Ich habe ihn sehr lange nicht geschaut. Mal gucken, ob man den Film noch sehen kann.
Ich hab die beide auch einmal gesehen und so kurz nach der Veröffentlichung. Also ich könnte gar nichts mehr dazu sagen.
Ich bin bei Romeo und Julia, war ich im Kino damals und bin mit meiner ersten Freundin damals zusammengekommen an diesem Tag. Deswegen hat es natürlich schon auch so ein bisschen belegt.
Das ist aber hart geil, weil Romeo und Julia zusammen
sind. Ja, total passend. Und in Moulin Rouge war ich mit der Nächsten.
Ah, okay.
Ja, aber Moulin Rouge habe ich häufig, habe ich, glaube ich, dreimal im Kino gesehen oder so. Also das war wirklich, bin ich schon ziemlicher Fan.
Ich stehe halt voll auf den Text Romeo und Julia. Ich habe den auch unzählige Male gelesen und
ja, der ja auch ist, vorkommt in dem Film.
Ja, genau, das also ist halt, das ist
ja toll
das
gemacht.
War das Fantastische an dem Baz Luhrmann-Film, ja, dass sie halt den Originaltext. Ich habe den mal in Gießen, da in der Nähe bin ich ja aufgewachsen. Da gab es so ein, ich glaube, ich erzähle heute Leute Sachen, die ich schon tausendmal erzählt habe, in so einem, da gab es so ein English Theater, weil da ist ja so eine riesige, oder war damals so ein riesiger US-Militärstützpunkt und deswegen gab es auch so ein English Theater in Gießen und da war so ein Ding, man konnte irgendwie zur Generalprobe, als Schüler zur Generalprobe kostenlos. Und da habe ich mir Romeo und Julia angeguckt und es war total geil halt, so in diesem, im Original auf Englisch den Film zu gucken, das Theaterstück zu gucken. Und dann war noch das Lustigste, weil es die Generalprobe war, beim großen dramatischen Schlusskampf Mercutio die Hose geplatzt ist und er ficht mit einer Hand immer seine runterrutschende Hose wieder hochzog, was natürlich zu viel Gelächter geführt hat. Das war sehr schön.
Sehr gut.
Ja. Ich glaube, ich bin mit meinem Platz 3 dran. Und da habe ich ganz ähnliche Musikrichtung wie Jackie Brown. Ich habe mich vor einer Weile hier mit René von den Abspannguckern drüber gestritten. René vom Beruf Cutter sagte, ganz schlimmer Film, denn es ist überhaupt keine Kunst, auf Musik zu cutten. Und ich, kein Cutter, sage, aber es sieht so gut aus. Und es macht es einfach so toll. Der Film ist Baby Driver von, ich finde den Regisseur ganz toll. Und jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein.
Ja, das Regisseur ist ein Schall und Rauch für mich, aber ich habe den Film vor Augen. Ist mir von meiner Schwester stark empfohlen worden. Ich glaube, die hat mir sogar mal geschenkt auf DVD oder so.
Edgar Wright ist der Regisseur, ja.
Ich werde nicht hundertprozentig warm damit. Ich finde den so ganz okay, aber so ganz ist nicht mein Film, ist nicht meine Darsteller. Außer John Hamm, glaube ich, der spielt ja auch mit, gell?
Ah, das ist auch hier Lily Allen, die wir auch in The Dick hatten. Die mag ich eigentlich schon ziemlich gerne.
Ich nicht so. Ja, also, nee, hat mich nicht so gepackt, der Film.
Nee, ich finde ihn, also ich finde einfach dieses...
Auch dieser Einsatz mit der Musik.
Doch, so, finde ich so großartig. Es ist einfach ein großartiger Genuss von Musik. Es ist halt wieder
genau
meine Musik. Es ist richtig gute Musik. Und dann dazu eben, dass der ganze Film so rhythmisch auf diese Musik geschnitten ist, finde ich so toll. Also, das ist meine Art von Film. Sowas schaue ich gerne.
Nee, meinst nicht.
Tja, sag du mir doch mal, was bei dir auf Platz 3 ist.
Auf Platz 3 kommt jetzt schon ein Film, wo ich davon ausgehe, dass der bei dir auch noch kommt. Hamilton.
Genau.
Von Lin-Manuel Miranda. Mhm. Wo man hier sagen kann, ich habe jetzt innerhalb der letzten Woche, habe noch nicht durchgeschaut, aber habe angefangen, wie heißt dieser Disney-Film? Vaiana. Das ja auch von Lin-Manuel Miranda ist.
Genau.
Und ich habe es auch nur deswegen angefangen zu schauen. Und natürlich, um zu schauen, ob so wenig Spannung drin ist, dass ich es meinen Kindern zumuten kann. in 10 Jahren dann vielleicht mal.
Okay. Meine haben es schon gesehen, aber die sind doch älter.
Ja, mein Sohn ist ein furchtbarer Schisser, was sowas angeht. Und tatsächlich, die Musik ist schon, wenn man es weiß, hört man das dann. Dann denkt man sich, ja, klingt ein bisschen wie Angelica in Jung.
Ja, ich finde die großen Songs ja ziemlich geil. Also ich fand das alles sehr, sehr plakativ mit diesem, der Papa wirklich buchstäblich singt, jetzt bleibst du aber hier, schalalala. Aber ich will weg, lalala. Also sowas von on the nose hier, die Heldenreise quasi in Liedern verpackt. Das fand ich so ein bisschen. Aber es ist wiederum ganz cool, so auch mit diesen Südsee- Gesängen, die er da eingebaut hat, hatte sehr
wohl das ist halt schon ein großer Komponist, muss man schon sagen. Also Hamilton ist ganz, ganz große Kunst und eben auch musikalisch. Es ist halt nicht nur irgendwie ein Score drunter gebügelt und ein bisschen, und ein paar Liedchen gemacht, sondern das ist halt, der hat sich über jedes Motiv von jeder Figur Gedanken gemacht und wie er die miteinander in Verbindung setzt und sowas. Also es ist wirklich gut komponiert und es ist natürlich auch eine tolle Geschichte.
Wir haben jetzt, meine Große hat auch einen ganz harten Crush auf ihn und deswegen guckt sie sich auch gerade alles an, wo er auch nur am Rande beteiligt war. Und jetzt mussten wir deswegen am letzten Wochenende Mary Poppins Care zurück schauen. Da hat er die Musik nicht geschrieben, aber er spielt mit und singt und tanzt und das hat dann auch gereicht. Deswegen mussten wir den angucken.
Musstest du auch schon diese How I Met Your Mother-Folge aus der letzten Staffel schauen, wo er mitspielt?
Nee, das hat sie mir noch nicht erzählt. Sie guckt sich gerade, sie guckt sich jetzt gerade tatsächlich durch, wie heißt diese Polizisten-Comedy? Brooklyn Nine-Nine, weil er da auch in einer Staffel, in einer Folge mitspielt. Und ich habe gesagt so, okay, ich habe die schon geguckt, aber wenn du jetzt zur neuesten Staffel kommst, dann sag Bescheid, dann gucke ich mit und dann gucken wir zusammen, wie Lin-Manuel Miranda dann auftritt. Nicht geschaut.
Nee, bei How I Met Your Mother fährt er mit Marshall im Bus und Marshall erzählt ihm so irgendwie so die Geschichte halt. Mhm. Und aber er ist halt wirklich nur jemand, der dem eine Geschichte erzählt wird. Mehr ist er halt da nicht.
Du, das war deine 3, gell?
Das war meine 3. Die kommt jetzt wahrscheinlich bei dir auf 2, oder?
Nein, bei mir kommt auf der 2 kommt Herr der Ringe. Die Gefährten habe ich allerdings tatsächlich rausgehoben von den 3 Soundtracks. Mhm. Die 3 Soundtracks sind alle toll. Ich finde beim 3. ist ein bisschen zu super dramatische Mordor-Ende, was sich dann auch musikalisch widerspiegelt. Wenn ich die mir so anhöre, dann fängt das irgendwann mich an zu nerven, tatsächlich abseits vom Film.
Aber wenn du nur die Gefährten hast, da fehlen dir doch so Motive wie...
Das ist das Geile, das will ich dir jetzt nämlich erzählen. Es gibt eine Wunder, das habe ich auch schon tausendmal drüber geredet, aber man kann immer wieder drüber reden. Es gibt so eine unglaublich geile Folge von The Nerdwriter. The Nerdwriter ist so ein YouTube-Kanal, der so Essays macht über alle möglichen kulturellen Themen. Der spricht manchmal nur über Gemälde oder so, oder aber auch über Filme oder eben Filmmusik. Und der analysiert diese Musik und er zeigt, wie unglaublich geil gemacht das ist, dass du halt dieses, du hast dieses Thema der Gefährten, ich krieg's nicht mal ganz zusammen, aber du hast einmal dieses Hobbit-Thema, das in das Hauptthema der Gefährten reingeflochten wird. Genau. Aber du fängst an, wenn Sam und Frodo losgehen, dass du wirklich nur eine Querflöte hast, die das Gefährtenthema das erste Mal anstimmt. Je größer die Gemeinschaft dann wird, desto mehr Instrumente kommen dazu. Wenn sie dann aufbrechen von Bruchtal, hörst du es ein einziges Mal in kompletter Pracht, wenn das, dass das ganze Orchester dieses Thema einmal aufspielt, wenn sie da über diesen Bergvorsprung steigen und du so einmal die komplette Fahrtgemeinschaft siehst, hörst du einmal wirklich so richtig geil das Thema. Und dann fängt Howard Shaw, der Komponist, an, immer mehr Missklänge in das Thema einzubauen, um eben diesen Prozess, wie sich die Gefährten langsam zersetzen, wieder darzustellen. Dass halt das Thema weiter gespielt wird, aber es kommen immer mehr Disharmonien, immer mehr Molltöne und so rein, um das halt dann klar zu machen, diese Gefährten brechen jetzt gerade auseinander. Und das analysiert er da halt und das ist so geil, das ist einfach so gut gemacht, das ist wieder so richtig, richtig gute Filmmusik. Und
bin ich hundertprozentig bei dir? Sehe ich absolut genauso und kann ich mir auch noch dran erinnern, dass es so war, vielleicht nicht ganz in der Detailfülle, aber grundsätzlich schon. Aber der Herr der Ringe, die 3 Teile, bestehen ja auch noch aus anderen Motiven, die ähnlich, also schon fast gleichwertig sind. Ja, also es ist ewig lang her, dass ich ihn, ich glaube, ich habe ihn zuletzt 2006 gesehen, diese Sache mit dem, hier wie heißt es, Edoras, diese Stadt da in der Steppe, hat ja ein eigenes Motiv, dann der
Ring König selbst hat ja ein eigenes Motiv,
der Ring hat ein Motiv und immer, je nachdem, wo du halt hinkommst, kommt dann das Motiv wie in der Oper halt, gell? Also kommt dann das richtige Motiv und auch immer das Gefährtenmotiv. Man freut sich dann immer, wenn das Gefährtenmotiv kommt. Dann, die Hobbits wieder. Und dann, oder das Hobbit-Motiv und so. Das ist, also ich finde das, was du gesagt hast, alles richtig, aber mir fehlt einfach was, wenn diese anderen Motive nicht kommen, weil die auch so grandios zum Teil sind.
Ja. Das kann ich verstehen. Ich habe nur, also tatsächlich wegen dieser Analyse, die mich so überzeugt hat, dass es in diesem Film, also wahrscheinlich ist in den anderen Filmen steckt was ganz Ähnliches drin, da weiß ich es jetzt halt nur. Und das fand ich einfach, dass jemand da so viele Gedanken macht. Natürlich macht er das, das ist sein Beruf, aber und seine Passion. Und
ja, aber es nehmen halt manche ihren Beruf ernster und andere nicht so. Ja. Und das ist wirklich ernsthaft komponiert.
Ja, das stimmt. Ist schon sehr geil, einfach. Ja. Was ist bei dir auf der 2?
Auf der 2 ist bei mir... Das ist die CD, die ich am längsten habe. Meine erste CD, die ich in meinem Leben gekauft habe. Mhm. Und eine Filmmusik zu einem grandios schlechten Trash-Film. Aber grandiose Musik, nämlich Flash von Queen.
Ja.
Flash Gordon, ein Film von 1980. Nennen wir es mal Science-Fiction-Film. Ja. Das ist schon beschönigend. Es ist unfassbar trashig. Also man kann den Film eigentlich kaum anschauen, selbst mit Nostalgie, und ich habe einen Haufen Nostalgie. Es ist echt schwer, es tut wirklich richtig weh, den zu schauen. Mit Ornella Muti unter anderem und Timothy Dalton. Also wirklich, ist ein großer Name drin, aber es ist wirklich ein richtiger Scheiß-Trash-Film. Aber die Musik ist so toll von Freddie Mercury hauptsächlich und auch von Brian May. komponiert. Und ich habe den Soundtrack unheimlich oft gehört. Und selbst mein Sohn liebt den Soundtrack schon, obwohl er den Film nicht kennt. Es scheint also irgendwie generationenübergreifend irgendwas auszulösen, diese Musik. Also ist, ja, irgendwie gut. Habe ich wirklich wahnsinnig oft gehört, kann ich alles auswendig.
Ja, cool. Mein allererster Soundtrack war wesentlich schlechter, wie ich heute finde, Die unendliche Geschichte. Also auch die erste CD tatsächlich, die ich gekauft habe, war Die unendliche Geschichte. Aber ich habe den irgendwie vor ein paar Jahren nochmal geguckt und ich kann die Musik nicht mehr ertragen, dieses Synthesizer-Gejaule. Ich dachte, oh Gott, nee. Aber bei mir auf der 1, da kommt nämlich jetzt Hamilton. Sieht es in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aus, aber im Augenblick ist es einfach so, also die Musik ist großartig, ich hab's ja, jetzt man irgendwie. Kann
das immer wieder hören.
Genau, ich habe ihn auch jetzt halt schon viermal gesehen in der kurzen Zeit, seit ich ihn kennengelernt habe und kann die Musik, läuft hier auch während der Arbeit oder so hoch und runter. Und wobei ich mich dann auch teilweise erwische, dass ich gerade nicht arbeite, sondern halt auf die Musik achte und so. Dir fallen dann halt auch immer wieder so kleine Sachen auf, die dir bislang lang entgangen sind und das ist schon richtig geil. Oh. Richtig gute Sache.
Ja, meine Tochter ist auch großer Hamilton-Fan. Mhm.
Ist ja auch in der Familie.
Morgens zum Frühstück, genau. Morgens zum Frühstück muss Hamilton aufgelegt werden und dann muss getanzt werden. Ja.
Ja. Die Große ja sowieso, aber auch so die Kleine, sie spielt irgendwie, sitzt hier in ihrem Zimmer, spielt Lego und plötzlich hörst du so Eliza. Das ist schon sehr, sehr schön. And Peggy. Das macht schon viel Spaß.
Oh, herrlich, ja. Ist einfach so gute Musik. Ja. Es ist gute Laune-Musik, aber es geht auch so ans Herz und es ist.
Ich finde es ja auch für den Kopf halt. Ich finde es einfach so. Ja, geil, wenn er schreibt da Lieder über das Verfassen von staatstheoretischen Essays. Ich dachte so, oh, wie geil ist das denn?
Ja,
und die sind grandios.
Ja. Ja, genau.
Das ist so. Man, wer hat sowas je gemacht? Ja. Das ist so gut. Ach ja. Was ist deine Eins?
Na, was glaubst du? Ja, ich leite jetzt mal so galant über zu Tron Legacy von Daft Punk. Könnte sein, dass wir über diesen Film noch sprechen werden.
Ja,
ist für mich einfach grandiose Filmmusik. Es ist halt wirklich Score, Score, Score. Mhm. Also es ist so, ist Musik, die auch getrennt davon funktioniert. Ich habe es auch unheimlich viel schon gehört. Ich habe ein Stück daraus ist tatsächlich das die letzte Musik, die ich gehört habe, bevor ich verheiratet war, also das praktisch das letzte Stück, was ich als Junggeselle gehört habe, nämlich bei meiner Hochzeit, kurz vor dem Gelübde.
Welches denn genau aus dem Soundtrack?
Also dieses, was mit fast klassisch losgeht. Mhm. Also so mit so Streichern und so, glaube ich auch, oder ja, so Digitalstreicher, wo so mein Vater und meine Mutter so, was ist das denn? Ja, und dann wird es halt immer elektronischer und bekommt diesen wummernden Beat und wird dann halt zu so diesem unglaublich digital-orchestralen Daft Punk-Gewitter, was dann auch so leicht Disharmonien bekommt und so, also was auch unheimlich gut komponiert ist einfach. Ja, ich finde einfach, dass dieser Film ohne diese Musik wahrscheinlich nicht viel wäre. Diese Musik macht den unheimlich aus und wirkt so stark aufs Herz. Also es ist so, ich kann mich noch erinnern, ich war damals, habe ich in so einer Studentenbude halt gewohnt in Frankfurt im Nordend und eines Abends wummerte aus der Wohnung unter mir plötzlich diese Tron-Musik, ja. Und da ging mir das Herz auf. Ich war so, wirklich so Musik, die ich bei jemand anderem aus einer anderen Wohnung mithöre und sie wirkt auf mein Herz, ja. Es ist diese Musik ist einfach Wahnsinn.
Ja, schön.
Und auch jetzt, also wenn ich den Film schaue, da muss ich an manchen Stellen, habe ich Tränen in den Augen. Die habe ich ganz sicher nur in den Augen, weil diese Musik da ist. Wenn die nicht da wäre, würde es wahrscheinlich gar nicht auf mich wirken oder nicht sehr stark. Also es ist einfach, ich finde es einfach genial, diesen Soundtrack.
Hm. Schön. Ach ja, das mag ich ja, wenn jemand für sowas brennt, wie du dafür. Ich höre gerne, das habe ich auch schon sehr oft erzählt und ich suche es wieder gerne. Finde es so einfach zu ranten. Es macht auch Spaß und es macht auch Spaß mal anzuhören, aber es ist so, wenn du selbst Podcasts machst, lernst du, wie einfach es ist, einen Film abzuhaten. So, das ist keine hohe Kunst irgendwie.
Ja.
Und aber quasi für etwas zu brennen und für etwas zu schwärmen und es quasi zu beschreiben, wie viel es dir bedeutet, finde ich viel, viel schwieriger. Und das höre ich aber sehr gerne. Und das hast du gerade per Excellence gemacht.
Dankeschön.
Gerne.
Am Ende sage ich immer nur, dass ich angefangen habe zu weinen. Weil das mache ich halt immer.
Das hilft doch auch. Das ist doch auch schön. Kommen wir zu was ganz anderem. Ich mache ja morgens, wenn ich aufstehe, lese ich gerne so in meinem Feedreader irgendwelche sinnlosen Artikel. Und da hatte ich neulich einen Artikel, ging es um eine Bucketlist. Also so, was willst du in deinem Leben noch tun? Oder dies war noch so viel reißerischer irgendwie so, wenn du diese 10 Sachen in deinem Leben nicht gemacht hast, dann hast du nicht gelebt oder so ein Scheiß.
Oh
und
Gott.
Ja, genau. Und ich guckte diese Liste an und das ist, what?
Ja, hab 2 davon gemacht.
Yeah. Nein, ich habe vor allem gedacht so, ich will das nicht so. Das ist so, da war sowas, du musst Bungee-Jumping gemacht haben. Wo ich
dachte, ja, genau.
Nee, warum? Das ist, ich habe überhaupt gar kein Interesse, mich an einem Gummiseil irgendwo runterzuspringen.
Ich finde, das ist das Tolle daran, wirklich erwachsen zu sein, dass man dann irgendwann sagen kann, nee, ich will das nicht. Ja? Und es ist nicht uncool, das nicht zu wollen.
Aber ich dachte mir, dass ich das mal so als fortlaufendes Projekt hier mache, mit meinen Gästinnen und Gästen, eine eigene Bucketlist zu erstellen. Und ich habe jetzt einen allerersten Punkt, den ich gerne in meinem Leben nochmal machen möchte und frage dich natürlich, ob du den schon gemacht hast. Und du darfst dann gleich einen zweiten Punkt vorschlagen und dann frage ich so weiter die nächste Person.
Ohne Vorbereitung.
Einfach nur so, vielleicht hast du ja so eine Sache, die du dir für dein Leben nochmal vorgenommen hast. Haben wir doch alle so Baumpflanzen oder sowas. Hm? Oder irgendwie den Lego-Sternzerstörer bauen oder so. Nein, ich habe eine Sache, ich möchte irgendwann mal auf die äußeren Hebriden, das ist so in Schottland, genau, in diese Inselkette, die noch vor der Isle of Skye liegt und du dann wirklich, also das war ja früher so.
Gibt's guten Whisky dort?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur irgendwann mal eine Doku darüber gesehen und das ist ja wirklich, also das war ja in der alten Welt, sag ich mal, so wirklich das Ende der Welt. So, da war nichts mehr. Wenn du da bist, da ist nur noch Wasser bis in alle Ewigkeit und da würde ich irgendwann nochmal stehen und du kommst halt auch echt irgendwie schwer hin. Ich habe jetzt mal geguckt. So, ich glaube, selbst wenn kein Corona wäre, müsstest du irgendwie 2 Tage reisen und 9-mal umsteigen oder so zwischen allen möglichen Gefährten, um dahin zu gelangen. Aber da möchte ich schon nochmal irgendwann richtig gerne hin. Und hast du? Warst du da schon mal?
Nee, ich war schon in Schottland, aber auf den Hebriden war ich noch nicht. Ich glaube, Highland Park kommt von Hebriden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es irgendeinen Hebriden-Whisky gibt, den man regelmäßig trinkt, aber nee, war ich noch nicht. Aber ich kann das, also dieses Raue und auch Shetland ist da ja auch so, geht ja auch so in die Richtung so ein bisschen. Oder auch Färöer. So, das hat mich schon auch immer mal gereizt. Aber nee, war ich noch nie. Also, kann ich nicht mit dienen. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt überlegt, vorhin, so bevor du angefangen hast, habe ich überlegt, so was will ich noch erreicht haben im Leben? Und tatsächlich, am Ende ist es halt am naheliegendsten, dass man noch irgendwo irgendwas mal gesehen haben will. Also es kann sein, dass deine Liste ziemlich eintönig wird mit lauter Reisedestinationen.
Hast du eine?
Ja, ich habe eine. Und zwar eine, in der ich schon mal war, von der ich aber viel zu wenig gesehen habe. Und da will ich unbedingt noch mal hin. Wir sind auf unserer Hochzeitsreise, sind wir auf dem Rückweg von Fidschi, beziehungsweise eigentlich auf dem Rückweg von Neuseeland mit Zwischenstopp in Fidschi für eine Woche, sind wir dann für eine Nacht in Korea gewesen, in einem Vorort von Seoul, Incheon. Dieser Vorort hat auch mehrere Millionen Einwohner, also ist schon ernsthaft. Und hatte einen totalen Kulturschock. Also hab so gemerkt, so okay, das ist so dieser Kulturschock, der dir die letzten 4 Wochen gefehlt hat, den du halt auf Fidschi nicht erlebt hast, den hast du jetzt hier plötzlich, aber halt anders, als man ihn erwartet als Europäer. Gell? Als Europäer hat man immer so das Gefühl, jeder Kulturschock bedeutet eben, dass man irgendwie in die Wildnis geht, zu irgendwelchen eingeborenen Stämmen. Dass das aber halt auch andersrum funktionieren kann und man plötzlich das Gefühl hat, man ist selbst der eingeborene Stamm. So ging es mir halt in Korea. Das war unwirklich. Diese Megastädte oder diese Megastadt, ich habe nur eine erlebt, die aber eben nur ein kleiner Abklatsch von deren echten Städten war. Und das war halt zum Teil wie in diesen, wie in so japanischen Animes, so wie in Neon Evangelion Genesis oder wie auch immer, oder andersrum, ich weiß nicht, wie der heißt. Also es war, da habe ich so gemerkt, so, okay, dieses Land ist wirklich anders und ultra interessant und hier will ich auf jeden Fall nochmal hin, weil ich war halt, wir wurden da irgendwie am Nachmittag ausgekübelt und am nächsten Mittag mussten wir weiterfliegen und wir hatten Glück, dass wir nicht in das Hotel mussten, was am Flughafen war, sondern eben in die Stadt gefahren wurden und da halt in einem richtigen Hotel waren und dann eben auch in der Stadt rumlaufen konnten und so. Aber das war völlig unwirklich, also es war unwirklich, es war, ja, Wahnsinn, also wo ich mir dachte, okay, ich war aber auch noch nie in Japan, es kann sein, dass es in Japan genauso ist.
Ja, ich habe gehört, also insgesamt, dass halt so Ostasien, auch jetzt Taiwan oder Hongkong, dass da einfach so, weil das ist auch so eine junge und zukunftsoptimistische Gesellschaft ist alles, dass die einfach so voranschreiten gerade mit allem, was Zukunft ist, dass du dich als Europäer immer sehr, sehr alt fühlst. Habe ich von ganz vielen Leuten jetzt gehört, die da hingereist sind, dass sie sagten so, das ist Wahnsinn, was du da erlebst. So, also sei es jetzt irgendwie, dass das Internet schneller ist, als du es dir irgendwie vorstellen kannst, dass die Städte größer sind, dass die Infrastruktur besser ist, die Verkehrsmittel, alles, das ist alles der absolute Wahnsinn. Aber ich war auch noch nie in Ostasien. Ich möchte insgesamt gerne auch mal einiges sehen.
Wir haben da in so einem Neubaugebiet gewohnt, muss man eigentlich sagen. Und das darf man aber nicht so sich vorstellen wie hier, sondern das war halt, da war Hochhaus an Hochhaus. Da waren Straßen, die so absurd breit waren. Ich weiß nicht, wie viele Spuren, sondern so 4 Spuren in jede Richtung. Da lebten aber noch gar keine Menschen. Also es war, da wurde einfach Infrastruktur hingekübelt und da lebte noch überhaupt niemand. Also ich weiß nicht, vielleicht 10% bewohnt oder so, wenn es hochkommt. Da war ein riesiger Park reingebaut, wo irgendwie so Tempel, das war alles Disneyland-mäßig, gell? Das war alles so, da war nichts echt. Irgendwelche Hirsche grasten da zwischen Hochhäusern, die da halt hingestellt wurden, die da in einem Gehege standen. Also das war alles so absurd. Also völlig verrückt. Ja, muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Aber jetzt habe ich halt Kinder und jetzt muss ich halt warten, bis die alt genug sind, dass ich die mitnehmen kann oder wie auch immer.
Ja,
naja. Also halt, mal gucken. Also Korea muss ich auf jeden Fall nochmal eine Rundreise machen und mir mehr anschauen.
Sehr schön. Ich habe die Charts nachzutragen. Der 13. Krieger landete auf Platz 97 von 114. Da bin ich nicht ganz unschuldig mit meiner schlechten Note, die ich ihm gegeben habe. Aber ich bleib dabei. Ich mag den ja schon irgendwie auch, aber es ist auch irgendwie kein Spaß, ihn zu gucken. Auf Letterboxd habe ich ihm, glaube ich, auch irgendwie 2 Sterne oder 1,5 Sterne, aber ein Herz gegeben. Also hört euch die Folge an, da rede ich drüber.
Ja, habe ich neulich gehört, auch vor ein paar Tagen. Und da lag mir viel Feedback auf der Zunge, wo ich mir dachte, ah, das ist ja gut, dass ich jetzt bei dir in der Sendung bin, kann ich direkt Feedback geben. aber ihr kriegt am Ende noch so ein bisschen die Kurve, weil du sagst, glaube ich, am Ende so, da geht es, glaube ich, darum, wie realistisch das ist oder sowas. Und da vergleichst du es dann mit der literarischen Vorlage, nach der das geschrieben ist. Und dann kann man sagen, ja, okay, es ist halt nach der literarischen Vorlage. Und du sagst ja auch, inwieweit die mit der Realität übereinstimmt, das steht auf einem anderen Papier.
Ja, ja.
Und das steht halt wirklich auf einem anderen Papier. Ja. Also, Und diese riesigen Pferde, das ist natürlich großer Quatsch im Frühmittelalter. Also ganz großer Quatsch. Aber es ist ein schönes Stilmittel, ja.
Dann habe ich dir Fragen zugeschickt. Die musst du mir jetzt beantworten. Und zwar, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
Ja, da kommt es ein bisschen drauf an, wie stark ich mogel. ich hab da 2 Sachen. Und zwar, einmal habe ich eine Netflix-Serie. Und zwar Hjem til jul. Sagt dir das was?
Das ist doch diese norwegische Weihnachtsserie jetzt.
Genau, diese norwegische Weihnachtsserie. Aha. Genau, das finde ich sehr, sehr koscheli, wie man in Norwegen sagt. Oder Hygeli.
Was heißt das? Das hört sich schön an, wahrscheinlich sowas.
Gemütlich, genau. Und das ist aber in gewisser Weise gemogelt, weil, also ich habe mal in Norwegen ein längeres Praktikum gemacht. Das heißt, so vom Gefühl her, das ist natürlich übertrieben, aber so vom Gefühl her habe ich mal in Norwegen gewohnt, in einer norwegischen Kleinstadt und ich habe mich da unheimlich wohl gefühlt. Und wenn ich nicht diese familiäre Bindung hätte, die ich habe, die Wahrscheinlichkeit war nicht so gering, dass ich am Ende in Norwegen lande. Und das ist ein Traumland für mich und mir gefällt da alles und dieses Leben in so einer Kleinstadt, in so einer norwegischen, das ist einfach toll für mich. Und das hat diese Serie Hjem til jul, wo es letztes Jahr und jetzt im vergangenen Jahr jeweils eine Staffel kurz vor Weihnachten gab, fand ich sehr gut transportiert, so dieses Gefühl, wie das ist, in so einer bisschen verschlafenen norwegischen Stadt zu leben. Aber das ist natürlich die Frage, ich verstehe die Frage anders. Also die Frage ist ja natürlich nicht so, wo würdest du gern leben und in welchem filmischen Werk wird das zufällig gezeigt? Ja, das ist ja, ja. Quatsch eigentlich. Ja. Deswegen habe ich noch ein echtes Filmsetting und zwar Lorien.
Ah, ja.
Also das sind wir wieder bei Herr der Ringe und ich finde diesen diesen Elbenwald mit diesen Baumhäusern, alles glitzert schön, alles ist ganz gemütlich und entspannt und man macht sich Gedanken über alte Dinge und Geschichte und Sprache und lässt alles da draußen, ja, lässt die Welt untergehen, scheiß drauf, wir haben es gemütlich hier und sitzen hier in unserem Baumhaus. Das finde ich sehr erstrebenswert, das sehr gemütlich, auch sehr hügelig.
Ja, es ist sehr schön, aber ich glaube, es ist auch mordslangweilig irgendwann. Wäre ich, glaube ich, lieber auf so einer ordentlichen Zwergenfeier. Als irgendwie, was weiß ich, dafür geht ja auch irgendwie die Zeit langsamer. Dann hockst du da irgendwie 1000 Jahre in diesem Feenreich rum und ich glaube, irgendwann willst du.
Ja, nicht. Aber ich habe so das Gefühl, die langweilen.
Aber das sind halt auch Elben, weißt du?
Ja, ich gehe ja davon aus, dass ich dann auch ein Elb bin, okay. Ist ja klar. Ja. Also, und dass da, weißt du, dass man sich da so ein bisschen so philanthropische Dinge. Ist das philanthropisch? Nee, das ist das falsche Wort. Das ist
die Liebe zum Menschen. Nee, also,
nee, das meine ich nicht.
So schöngeistige Dinge meinst du?
Philosophisch meine ich nicht. Ja, genau. Ja, mir fehlt gerade das Wort.
Ja, ich
so
weiß auch nicht.
Philologischen. Ne? Dass man so mit den, so sich über alles Gedanken macht, was nicht zwingend fürs Leben erforderlich ist, sondern was halt, ja, die schönen Dinge halt, genau. Hm. Und dafür dann eben Zeit hat. Oh. Und halt Netflix binget. Nehme ich auch an, machen die auch in der
Folge. Es gibt gutes WLAN.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, schön. Und welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
Oh, jetzt mache ich ein Fass auf. Tut mir leid, lieber Daniel. Also ich habe ein großes Problem mit der Bezeichnung.
Der beste Film aller Zeiten.
Ja, habe ich ganz großes. Also ist was mich jetzt nicht nur hier stört, sondern was mich in unserer Gesellschaft stört. Ich weiß nicht, hast du das Buch LTI gelesen von Viktor Klemperer?
Nee.
LTI, Lingua Tertii Imperii oder so ähnlich. Ich habe kein Latein gehabt, aber so in der Art. Die Sprache des Dritten Reichs.
Okay.
Und der, ich weiß nicht, ob er genau über dieses, darüber spricht. Ich glaube, es gibt ein Kapitel darin, Superlative und sowas. Und da kommt das auch vor, meine ich. Das ist ja dieses größte irgendwas aller Zeiten, ja, fällt her von mir aus. Das ist ja näher betrachtet kompletter Schwachsinn. Ja, das ist ja nicht aller Zeiten, sondern aller Zeiten bisher. Ne? Man meint ja, der größte Film bisher. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja total subjektiv ist. Aber egal, ja, also selbst wenn man das messen könnte, der schnellste Schwimmer aller Zeiten, ist ja Quatsch, weil man die Zukunft dann ja ausspart. Ja? Das alle Zeiten ist die Zukunft ja mit dabei. Das heißt, allein logisch ist das schon totaler Bullshit. Und dann auf der anderen Seite ist halt was soll dieser übertriebene Superlativ? Also kann man nicht einfach sagen, der Film, der mir am besten gefallen hat, bisher? Ja, so. Aber mir ist total bewusst, dass dieser Ausdruck Teil unserer Sprache ist und Teil unserer Kultur. Aber das ist eine Sache, die mich unheimlich stört an unserer Sprache und an unserer Kultur, weil es so unbedacht ist. Es ist so, wir benutzen so unbedacht Nazisprache in diesem damit. Gell? Das ist, ja, selbst wenn jetzt irgendjemand ein Beispiel raussucht, dass es diesen Begriff schon vor den Nazis gab, was ich in dem Fall gar nicht glaube, ehrlich gesagt, es ist trotzdem ganz typische LTI und ganz typische, ja, hat so einen faschistischen, da schwingt so was Faschistisches für mich mit. Das ist so eine Gewalt, gell? So eine Gewalt an der Stelle, die überhaupt nicht nötig ist. Und deswegen störe ich mich einfach. Also ich will dir um Gottes Willen da überhaupt nichts unterstellen, so gar nicht, gell? Überhaupt nicht. Ne? Das ist ganz klar Teil unserer Sprache, aber mich stört, dass es Teil unserer Sprache ist und ich möchte das raus haben aus unserer Sprache.
Ich muss da noch drüber nachdenken, ob ich da d'accord gehe mit dir oder so, weil ich komme ja aus der Sprach- und Kommunikationswissenschaft und da würde ich dir natürlich auch entgegenhalten, immer das Wittgensteinsche Diktum, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache und so. Natürlich gibt es sowas wie Etymologie und es gibt auch Wörter, die können sich nicht von der Etymologie freimachen. Also das ist klar, du wirst das Hakenkreuz nie wieder anders verwenden können, selbst wenn es mal irgendein buddhistisches oder hinduistisches Symbol war. Ja. Und du wirst auch so Sachen wie entartete Kunst oder sowas nicht mehr in
einem anderen Kontext. Ja, oder irgendwas bis zur Vergasung machen.
Ja, sowas, genau. Aber es gibt so, darüber hinaus ist es natürlich so, dass es halt einen Sprachwandel gibt. Und das halt auch dadurch, dass halt Sprache etwas sehr Lebendiges ist, was durch eine Sprachgemeinschaft gesprochen wird. Und so kannst du dir eben auch Wörter aneignen und Wörter in andere Kontexte Kontexte klar verwenden. Und jetzt gerade so bei diesen, ich mache ja das sehr gerne, so irgendwelche besten Listen, ne, die besten 10 besten Soundtracks oder so. Aber ich habe ja auch zugleich immer diesen Ansatz, ich nehme es halt alles nicht so ernst. Gell? Also.
Nee, natürlich, das ist klar. Das, ja. Aber also für mich schwingt einfach in diesem Ausdruck
ich verstehe dich schon. Ja,
ja. So, der hat sowas Absolutes und Totschlagendes.
Ich will das auch nicht ganz irgendwie jetzt abkanzeln, du erzählst hier Blödsinn, sondern da muss ich noch länger drüber nachdenken.
Und ja, das vielleicht ist nur Meinung, sehr klar.
Ändere ich das mal. Aber was ist jetzt die Antwort auf der für dich bisher beste Film?
Die Antwort, ja, die ist echt schwer und da habe ich mit meiner Frau gestern auch drüber gesprochen und die hatte so viele bessere Ideen dazu von Filmen. Meine Frau haut dann halt sofort, ohne zu wissen, dass das der bei IMDb bestbewertete Film ist, genau diesen Film raus, gell? Shawshank Redemption. Oh, okay. Wo ich dann sag so, Theresa, ja, das war jetzt ja einfach, ja, das ist halt der Film, der am besten bewertet ist bei IMDb. Und sie so, hä, was ist denn IMDb? Ja, okay. Aber das ist nicht mein Geschmack, obwohl es ein guter Film ist, aber für mich braucht der beste Film, also es geht für mich, ja, also der Film, der mir am besten gefallen hat, der für mich der beste Film ist, oder der mir am besten gefallen, nicht mal der beste, sondern der mir am besten gefallen, für mich muss der eine gewisse Leichtigkeit haben. Also so ein Film wie Schindlers Liste zum Beispiel, finde ich, ist ein grandioser Film. Aber der macht mir halt so wenig Spaß zu schauen, dass das halt für mich nicht so der große Film ist. Gell? Weil ich will schon auch einen Film, den ich gerne schaue, der gut altert. Also ich habe jetzt Filme rausgesucht, ein paar, wo ich mir gedacht habe, ich bitte dich darum, wenn wir uns vielleicht in einem halben oder in einem ganzen Jahr wieder treffen, stell mir die Frage doch bitte nochmal. Okay. Dann werde ich diese ganzen Filme, die ich jetzt rausgesucht habe, schauen in der Zwischenzeit und gucken, welcher gut gealtert ist. Ich habe zum Beispiel Le Grand Bleu, also Im Rausch der Tiefe von Luc Besson.
Ewig lange Zeit, ich das gesehen habe, aber ja, die Bilder
sind mir
hängen geblieben. Ja.
Grandioser Film, der mich sehr geprägt hat. Und jetzt habe ich habe nicht geschaut, sondern ich habe nur bei YouTube mal eine Szene geschaut und gemerkt, mit was für krass fiese 80er Jahre Synthie-Musik der unterlegt. Da dachte ich, wow, kann man den noch schauen? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte den nicht als besten Film nennen, wo ich ihn das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen habe und nicht weiß, ob der überhaupt noch schaubar ist, so wie es mir eben bei Highlander ging neulich. Gell? Deswegen sind einige Filme dabei, wo ich echt, die muss ich erst mal schauen, ja, also Chungking Express, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, von Wong Kar-wai.
Ja, natürlich.
Ganz grandios, also habe ich geliebt als Jugendlicher, oder Fallen Angels auch, eben der Nachfolgefilm dann. Auch der beschriebene Romeo und Julia, Moulin Rouge auch, habe ich auch zu lange nicht gesehen, habe ich auch über 10 Jahre nicht gesehen. The Beach finde ich grandios. Point Break, habe ich auch über 10 Jahre nicht gesehen, ist aber auch ein toller Film. Also Point Break habe ich gedacht, so traue ich mich, den zu sagen? Weiß ich nicht. Aber ich traue mich, einen Film zu sagen, wo ich weiß, dass er fantastisch ist, dass er unheimlich gut gealtert ist. Immer wenn ich ihn wieder schaue, und ich habe ihn vielleicht vor einem halben Jahr wieder gesehen, also ich schaue ihn ganz regelmäßig.
Ich weiß,
immer wenn ich ihn schaue, du weißt, was kommt?
Ich glaube schon.
Ja, immer wenn er kommt, bleibe ich drin hängen, schaue ihn, meine Frau auch, wir lieben den, wir zitieren ihn andauernd. Es ist einfach, obwohl es so ein Film ist, der nicht in der ersten Reihe von allen Filmen steht, ist es, finde ich, der ist so liebevoll gemacht und so gut. Und er schafft es, ohne eine Liebesgeschichte einen Film zu erzählen. Ein Film mit Demi Moore ohne Liebesgeschichte und mit Tom Cruise. Stell dir vor, der beste Film ist ein Tom Cruise-Film? Kann das sein? Muss der Film gut sein? Ja? Und wenn ihr das nicht glaubt, dann kann ich euch nur sagen, ihr könnt die Wahrheit ja nicht vertragen!
Oh, das ist hart geklippt gerade.
Entschuldigung.
Muss sein.
Eine Frage, genau, es muss sein. Jack Nicholson klippt sicher auch in dieser Szene. Also, eine Frage der Ehre. Ein fantastischer Gerichtsfilm. Ist einfach Gold. Und mal gucken, ob ich in einem Jahr einen anderen Film habe, den ich besser finde als den. Aber eine Frage der Ehre ist einfach so zeitlos. Aha. Und ja, ist einfach ein Juwel.
Auch bei mir wieder sehr, sehr lang her, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich nur noch an die weißen Uniformen, tragen sie doch und werden dann angekackt, wollen sie umgebracht werden oder sowas. Da draußen sind Leute, die, das ist
und
die
sie
einzige.
Kommen hier mit ihrer schwulen weißen Uniform und wollen mir was erzählen.
Okay, also mit der homophoben Sprache, aber das waren Anfang der 90er oder 80er?
Das ist ja, in dem Fall ist es sogar, ist es ja nicht ein Zitat von Jack Nicholson, sondern es ist ja ein Zitat von Tom Cruise, was er Jack Nicholson oder der Jack Nicholson-Figur in den Mund legt. Also im Endeffekt will die Tom Cruise-Figur eben ausdrücken, was der General für ein homophobes Arschloch ist. Daher passt es dann auch wieder.
Alles viel zu lang her, aber es ist ja auch recht lang her. Also gucke ich mir irgendwann nochmal an. So. Aber ich meine, ja, den Aaron Sorkin-Film, den wir zusammen geguckt und besprochen haben bei euch, den fand ich ja nicht so gut, aber dafür finde ich Social Network halt sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Film, den ich
Welchen
sehr
Aaron Sorkin-Film haben wir denn gesehen?
Wir haben doch hier The Trial of the Chicago Seven vor einem halben Jahr bei euch besprochen.
Ja, recht. Ja. Mhm, stimmt. Mhm.
Aber sag mir doch mal lieber, was der schlechteste Film ist, den du bisher gesehen hast. So war deine Formulierung.
Ich habe ihn nicht ganz gesehen.
Okay, verständlich, wenn es der schlechteste war.
Ja, es ist, aber es ist ein Film, es ist ein Kinofilm. Ich kenne Menschen, ich habe Menschen im Bekanntenkreis, die den Film im Kino gesehen haben. Mhm. Ich kann es nicht ganz verstehen. Es ist Daniel der Zauberer. Sagt dir das was?
Das ist mit Daniel Kübelböck, oder?
Richtig, da mache ich es mir jetzt natürlich in gewisser Weise einfach, weil es eben, glaube ich, das auch einer der Filme war, der bei IMDb lange Zeit der schlechteste war. Mhm. Und ich habe Ausschnitte davon gesehen. Man kann eben bei YouTube, kann man so die relevanten Teile sehen, die vollkommen ausreichend sind. Das ist einfach so, so unfassbar schlecht gefilmt und schlecht geschauspielert. Und es ist so viel Fremdscham löst das aus. Und aber auch Mitleid, weil man denkt sich so, was machen die mit diesem armen Jungen? Hm. So, warum tun sie ihm das an, dass er sich da so bloßstellt? Also ich habe mir wirklich mehr über die Produzenten und über den Regisseur Gedanken gemacht als über Daniel Kübelböck, ja. Also, weil, ja, Daniel Kübelböck haben wir alle gesehen in DSDS und im Dschungel und weiß der Teufel wo. Ja, also von dem haben wir ein gewisses Bild. Und kann man auch unterschiedlicher Meinung von sein, ja, ist völlig egal. Aber warum man als Regisseur auf die Idee kommt, diesen Film zu machen, in dem der nur darin enden kann, dass Daniel Kübelböck bloßgestellt ist, ist mir unbegreiflich. Und also er tut richtig weh, der Film. Also man schafft es eigentlich nicht, den zu schauen.
Hm. Spare ich mir wahrscheinlich eher.
Ja. Ja, kann man sich sparen. Ist ein bisschen wie so ganz schlechte Pornos, die Zwischenstücke, so die wenn sich in einem Porno welche unterhalten, aber so in einem ganz schlechten Porno, ja? So, warum liegt denn hier Stroh? So, ja? So auf dem Niveau ist es. Und ich denke, das kann doch nicht deren Ernst sein.
Ja. Ach ja. Und welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
Der Bob und der Stefan, meine Kollegen vom Sneakpot, die haben ja mal so einen Kurzfilm gedreht. Mhm. Ich glaube sogar zwei schon. Und bei einem durfte ich teilnehmen als Continuity-Beauftragter und habe festgestellt, dass das ein brutal harter Job ist. Mm. Vor allem, weil Schauspieler unheimlich undiszipliniert sind. Und deswegen entschuldige ich Kontinuitätsfehler eigentlich am ehesten. Die sehe ich dann zwar zum Teil, und aber ich weiß ja, dass ich einen Film schaue, ja, und wenn es ein guter Film ist, dann verliert er durch so einen Kontinuitätsfehler nicht die Immersion und reißt mich nicht komplett raus. Und vielleicht insofern, dass ich dann eben sehe, ah, guck mal da, Frisur geändert und jetzt wieder Frisur geändert, naja, da hat wohl, ja, keine Ahnung, da war wohl irgendwas am Set, ja, also das kenne ich halt einfach vom Set, wo ich mir denke so, ja, das lässt sich schwer verhindern und ist auch nicht so schlimm. Ist charmant, man sieht, dass es gefilmt ist und es ist ja auch gefilmt.
Und eine letzte Frage habe ich noch und zwar, okay, wie formuliere ich das jetzt wieder für dich, wer ist der oder die beste Protagonist in der Filmgeschichte, die du bisher gesehen hast?
Also, du bist so nett. Habe ich auch schwer getan. Bin dann auf was gekommen, was ich dann noch ein bisschen abgewandelt habe, nachdem ich mit meiner Frau gesprochen habe. Ich mag gern Figuren, die eine gewisse Tiefe haben, die vielleicht eine raue Vergangenheit haben, vielleicht auch eine bisschen mysteriöse Vergangenheit und die aber jetzt trotzdem versuchen, Menschen zu werden oder versuchen, also die keine Psychopathen sind am Ende. Ich hatte da im Kopf, und die trifft es nicht ganz, aber so ein bisschen, die River aus Firefly, gespielt von Samuel Glau, die ja im Endeffekt eine harte Traumatisierung hinter sich hat und aber dann am Ende halt, oder in der Gegenwart, in der wir sie kennenlernen, richtig hart Badass ist, aber trotzdem so eine Leichtigkeit hat, eben so dieses, ich habe einen Käfer verschluckt, dass sie sonst viel andere über die Klinge hat springen lassen, egal, ja, aber okay. Aber das trifft es nicht ganz, weil die nicht ganz Mensch wird. Also am Ende ist halt doch nur eine Kampfmaschine oder ja, nicht nur, aber zum großen Teil. Seven of Nine aus Voyager ist für mich ein wichtiges Thema, weil die eben auch, ja, ist ja im Endeffekt entführt worden. Bisschen wie die News of the World Geschichte, die wir neulich hatten. Die Eltern von Borg getötet, dann von Borg aufgezogen worden als Borg und dann rausgerissen worden und kämpft sich dann wieder zurück Mensch zu sein und eine menschliche Identität zu bekommen, finde ich, also das war das, wo ich mich dann am ehesten drauf festgelegt hätte, wo dann meine Frau gesagt hat, ja, das ist ja schon ein bisschen einfach, gell, Oberhottie, weil, ja, sie ist natürlich schon auch, die ist halt schon auch so angelegt, dass sie einfach das Sexsymbol überhaupt ist, ja.
Ja, das war ja der Grund, warum sie sie in die Serie geholt haben.
Genau, dass die dann einfach so eine gute Personenentwicklung hat, das war halt Glück, genau, aber in erster Linie war sie ein Hottie, das stimmt. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen einfach. Und es gibt noch eine andere.
Ich finde das gerade, also, ich mein, bin ja auch mit Voyager groß geworden, quasi, und finde das schon beeindruckend, dass sie halt, also, es war ja buchstäblich so, die Einschaltquoten waren so mies, dass die Produktion sagten, wir brauchen hier eine sexy Frau und ihr dann und ja Cass auch noch,
ist das nicht.
Also auch noch vor allen Dingen den oberpeinlichen Anzug gegeben haben, also wirklich der ja nun überhaupt nichts versteckt, weil es so ein hautenger Catsuit ist, den sie da tragen muss.
Ja.
Und die es aber dann tatsächlich schafft, im Laufe der Serie so gut aufzuspielen, dass sie dich das komplett vergessen lässt und du wirklich nur noch daran denkst, was die halt hier für einen geilen Charakter-Arc hat und was für eine gute Schauspielerin sie ist und nicht mehr.
Und irgendwie. Sie sieht aber auch fantastisch aus. Man kann das schon auch. Also
ja, schon, aber es ist
ja, jetzt das ist die ist das volle Paket, ja. Die ist super. Es gibt aber noch eine andere Person im Star Trek-Universum, die ich fantastisch finde, mit einer mysteriösen Vergangenheit, durchaus auch mit Traumatisierung. Eine Person, die auch Verbrechen in der eigenen, also selbst begangene Verbrechen offensichtlich, sehr viel Stärke, aber auch sehr viel Schwäche, auch jetzt so im Zwischenmenschlichen, sehr intelligent, sehr differenziert. Weißt du, wen ich meine?
Ich dachte erst Q.
Nein. Viel zurückgenommen.
Ich würde auf Garak tippen.
Ja, es ist Garak. Ja. Es ist Garak. Finde ich ein grandiose Figur. Gerade natürlich noch in der Kombination mit Julien Bégier. Mhm. Aber auch ohne ihn. Also diese Geschichte, dass er mit seinem Vater oder ist ja nicht mal sein richtiger Vater. Oder dann auch die Geschichte, wo diese Romanze mit der Tochter von Dukat, das ist ja, glaube ich, genau. Das ist einfach so schön erzählt und diese Figur ist immer spannend, finde ich. Immer sympathisch, aber doch irgendwie, er ist halt doch irgendwie das Böse, gell? Oder war das Böse, oder der ist halt kein netter Mensch grundsätzlich. Trotzdem ist er irgendwie sympathisch und ist, und interessant und wissend
sehr ambivalent,
belesen und so, genau, ist einfach eine interessante Person, also Garak finde ich super, ist für mich der Protagonist überhaupt.
Cool. Das war's. Und ich würde mal sagen, ich hatte zwar ja noch einen Psychotest für dich, aber mit Blick auf die Uhr.
What? Auf den freue ich mich am meisten.
So, willst du noch? Komm, mach mal.
Komm, mach mal.
Du erklärst dann meinem Chef morgen, warum ich so fertig bin.
Wegen der 5 Minuten Psychotest.
Ja, ich meine, wir haben ja noch eine Folge vor uns.
Komm, lass uns den ich versuche mich nicht festzuquatschen.
Okay,
ist gelogen.
Christoph hatte ja neulich erst hier entweder oder beantworten müssen, deswegen kann ich ihm das ja jetzt nicht nochmal stellen, das wäre ja total langweilig. Ja, und
genau.
Ich tausche ja nicht immer sofort alle Fragen aus, sondern die Fragen wechseln langsam durch. So zum Beispiel, demnächst wird hier Christophs Kollege Stefan am Start sein, der war der allererste, der entweder oder spielen dürfte. Ist so lustig, ich habe irgendwie jetzt in der Vorbereitung auf dessen Folge dann nochmal reingehört, es sind irgendwie so 5 Fragen oder so. Ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich bei 75.
Wow.
Also, es geht ja schnell auch. Aber
nicht, wenn du es mit mir spielst.
Ja, deswegen machen wir es heute nicht. Nein, aber nein, da habe ich jetzt irgendwie so die letzten, die noch drinne waren, rausgeschmissen und der hat jetzt als erstes quasi den 2. Mal entweder oder darf der spielen mit ganz neuen Fragen. Das würde ich dann in einem Jahr oder so erwarten wahrscheinlich. Aber bis dahin habe ich für dich einen Psychotest von BuzzFeed und zwar sagt dieser Test, es gibt für jeden Menschen den Teenager-Movie-Charakter, der deine Personality, deine Persönlichkeit am besten triffst. Und jetzt wollen wir herausfinden, welcher deiner ist.
Oh ja, unbedingt.
Okay. Welches Schulfach mochtest du am liebsten? Mathe, Sport, Englisch, Musik, Kunst oder ich hasste alle?
Boah, das kommt extrem drauf an, in welcher Klasse.
Es gibt hier keine Abstufung. Mathe, Sport, Englisch, Musik, Kunst oder ich habe alle gehasst.
Also Englisch nicht, Sport nicht.
Mathe, Musik, Kunst oder alles gehasst?
Nee, alles gehasst habe ich nicht.
Mathe, Musik, Kunst.
Es gab tatsächlich Klassen, wo ich Mathe am besten fand. Nicht in der 11. Klasse, da hatte ich eher Schwierigkeiten damit. Kunst, Musik, Das ist echt schwer.
Wisst ihr noch, liebe Zuhörerinnen, wie er eben sagt, er fasst sich kurz.
Ja, und dann hast du erst mal 2 Minuten über den Stefan geredet. Ja, ist das so. Sag ich echt Mathe? Nee, das kann nicht sein, oder?
Kaum du sagst jetzt Mathe. Es gibt da keine.
Ich sag Kunst.
Okay, Kunst.
Ich sag Kunst, mhm. Ja.
Wo würdest du am liebsten leben? In New York, L.A., Paris, Toronto, Edinburgh oder Beijing?
Edinburgh.
Wähle ein Filmgenre. Horror, Comedy, Coming of Age, Drama, Romance oder Action?
Nicht Coming of Age, nicht Horror, eher nicht Drama.
Comedy, Romance oder Action?
Action, nee. Die Action, die ich gut finde, die nennt man dann Science Fiction. Also auch nicht Action. Romance ist so ganz ohne Comedy, oder was? Ist so ein Liebesfilm, gell?
Ja, Casablanca.
Das ist ja schon eher Politdrama.
Ah, da ist auch sehr viel Liebe drin.
Ich finde Liebe nicht verkehrt. Ich finde Comedy auch nicht verkehrt. Aber es kommt halt echt drauf an. Puh. Ich sag Romance.
Mhm. Welches der folgenden Hobbys würdest du am ehesten aufnehmen? Tagebuch schreiben, Marathon laufen, einer Band beitreten, einer Partei beitreten, also Political Campaigning. In Amerika ist das ja immer mehr so anlassbezogen. Videospiele oder Stand-Up-Comedy?
Also Stand-Up-Comedy ganz sicher nicht. Politische Partei, damit bin ich ganz lang durch. Die ersten beiden auch nicht, habe ich schon wieder vergessen, was das war, aber es war total Upturn.
Und Marathon. Dann haben wir noch Band und Videospiele.
Videospiele habe ich früher gespielt, das wäre jetzt kein neues Hobby, also ja, eine Band wäre eine Herausforderung für mich, aber ich interessiere mich sehr stark fürs Musikmachen. Mhm. Ich bin nicht gut darin, aber vielleicht machen wir irgendwann doch noch die Sneakpot Allstars, mal gucken. Mhm. Das Problem ist, wir interessieren uns immer zeitgleich für dieselben Instrumente, das macht ein bisschen schwierig, aber mal gucken.
Ich kenne da jemanden, der hört hier vielleicht sogar zu, der hat einen Bass und sein Sohn ein Schlagzeug, ihr könnt euch zusammen...
Na toll, haben wir noch einen Bassisten, dann haben wir schon 3.
Ich dachte, du bist die Ukulele, ich dachte, ihr seid alle Ukulele.
Nee, mittlerweile sind wir Bassisten.
Ah, okay. Ja gut, das wird nichts, ich sehe es schon.
Nee, so, es wird eine ziemlich seltsame Mariachi-Band.
Welcher Sünde würdest du dich oder machst du dich am ehesten schuldig? Lust, Gier, Faulheit, Wut, Neid oder Stolz?
Lust ist ja, ich bin ja verheiratet und eheliche Lust ist ja erlaubt. Also von daher ist das unproblematisch. Gier und Neid, das ist nicht so mein Thema. Also ich habe häufig gemerkt in meinem Leben, dass ich durch diese Neidgeschichte, ich bin einfach überhaupt kein neidischer Mensch. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Habe ich schon mehrfach versucht, auch so Arbeitskollegen und so versucht, so über so eine, hier, willst nicht das erreichen, was ich habe oder was der hat oder so. So, nö, warum? Alles gut. Dann, was noch?
Wut. Faulheit, Wut und Stolz.
Stolz nicht, ist auch nicht so mein Thema. Wut, ich bin schon ein cholerischer Mensch. Also ich flipp schon hart aus und ich bin schon auch ein fauler Mensch, obwohl ich finde, dass ich dann faul bin bei Dingen, auf die ich halt auch keinen Bock habe. Und da frage ich mich auch mit zunehmendem Alter, warum ich mir das dann antun muss. Also, oder warum das eine schlechte Eigenschaft ist, dass ich Dinge nicht mache, die mich nicht berühren. Also ja, natürlich, das ist ja. Übrigens, die Sache mit der Todsünde und der Faulheit, das ist ja wahrscheinlich eine Fehlübersetzung. Oder man sagt, es könnte sein, dass es eine Fehlübersetzung ist, dass das gar nicht um Faulheit ging oder um Trägheit, sondern um Trägheit des Geistes, sprich um Depression. Mhm. Was natürlich auch in heutiger Sicht natürlich total daneben ist, das als Sünde anzusehen. Ja. Aber das, ja, eben Leute, die nicht in irgendeiner Form nicht ins Bild passen, ne, oder in die Norm passen. Von daher, das wurde dann, glaube ich, irgendwann im Mittelalter oder so, wurde das dann umgedingst.
Ja, das passt ja so zum Protestantismus mit der
Form. Genau, Arbeitssklaven und so, dass die Leute halt arbeiten sollen, ja. für die Kirche, in welcher Form auch immer. Und ja, ich weiß nicht. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so Thema. Deswegen vielleicht die Wut. Ich glaube, die Wut ist tatsächlich, ich müsste manchmal doch noch gelassener sein.
Ist eingeloggt. Ja. Mhm. Was ist dir an deinem Partner oder deiner Partnerin am wichtigsten? Der Humor, die physische Attraktivität, die gemeinsame Verbittertheit, die Freundlichkeit. Das finde ich gut.
Ja, finde ich super.
die Freundlichkeit, das aufgeregt oder auch, dass sie aufregend ist oder die Loyalität?
Das ist fucking schwierig. Ich finde es immer albern, wenn Leute sagen, das Wichtigste ist Humor und dann stehen sie auf Channing Tatum oder wie auch immer der heißt.
Ich stehe auch auf den, weil der kann so gut tanzen.
Ja, das stimmt. Ich finde es oft sehr verlogen, wenn die Leute sagen, also vor allem wenn Frauen sagen, oh, der muss Humor haben. Und komischerweise in der Schule wollten sie nie die Clowns, sondern immer die Quarterback-Typen. Aber egal.
Ich glaube, das ist bei Männern auch so.
Ich glaube, dass es bei Männern auch so ist. Also ich schäme mich da auch nicht zu sagen, dass ich einfach, meine Frau ist einfach wunderschön und ist echt heiß. Und das ist schon auch einer der Gründe, warum ich sie toll finde. Das ist natürlich nicht der einzige, aber ich glaube... Ich meine, das ist ja nicht objektiv messbar, gell? Und das ist aber, ich glaube, es ist wichtig, dass man seinen Partner sehr attraktiv findet. Und er muss natürlich nicht für jeden attraktiv sein, aber für den Partner, finde ich, sollte er das schon. Und ich glaube, dass, also ich bin der Meinung, dass in einer Beziehung Anziehung und auch sexuelle Anziehung und auch Sexualität, also essentiell oder mit essentiell sind. Und dass das, ja, also... Nur Humor reicht halt nicht, gell? Gut, nur Sexualität reicht natürlich auch nicht, aber es, glaube ich, kommt weiter als Humor. Aber was war das Letzte, was du gesagt hast, fand ich auch noch wichtig. Loyalität ist natürlich wichtig. Brauchen wir nicht drüber reden, gell? Das ist, ja, ist vielleicht das Wichtigste. Kann schon sein.
Soll ich das einbauen?
Aber nur Loyalität? Ah. Nee, mach die Anziehungskraft. Komm, das ist... Okay. Am Anfang verliebt man sich in den Arsch und und was sonst noch so dranhängt.
Okay. Da weiß ich ja, wo du zuerst hingeguckt hast.
Bei dir? Wir haben es noch nie gesehen.
Doch, wir haben uns gesehen auf eurer 500, aber da hast du mir wahrscheinlich nicht um den Arsch geguckt, weil da waren so viele Leute, dass du wahrscheinlich gar nicht mich auseinander.
Ja, und ich habe dich da nicht zuordnen können. Ja.
Welche Superkraft würdest du am liebsten haben? Telepathie, fliegen können, unsichtbar sein, Unsterblichkeit, Supergeschwindigkeit oder Zeitreise?
Also ich weiß, dass es da unheimlich viel Werke und Filme zu gibt, die genau das einem versuchen klarzumachen, dass das nicht erstrebenswert ist. Trotzdem, ich habe ein großes Problem mit meiner Endlichkeit und ich bin in der zweiten Hälfte meines Lebens angekommen. Wahrscheinlich. Und ich finde das scheiße, dass es jetzt aufs Ende zugeht. Und ich würde gerne wesentlich länger leben. Mhm. Und sei es die Unsterblichkeit. Also, ich weiß, was man sich da einkauft. Ja, man sieht jeden sterben um einen herum und keine Ahnung, wo man am Ende übrig bleibt und so und unter welchen Bedingungen man unsterblich ist. Das müsste ja auch erstmal definiert werden. Aber trotzdem, ich würde gerne viel, viel länger leben.
Okay, und damit haben wir deinen Charakter herausgefunden und ich habe keine Ahnung, wer das ist, ich habe es noch nie von ihr gehört. Du bist Katie Herron, weißt du, wer das ist?
What?
Das muss ich jetzt mal googeln. Ja. Das Gesicht sagt mir überhaupt nichts.
Katie Herron. Und was soll die sein?
You find yourself feeling awkward in new situations, but you're a human chameleon of sorts, always adapting your personality and able to fit in with any crowd. You're naturally friendly and clever, but you are slightly prone and giving into peer pressure, which has gotten you in trouble from time to time. Overall, though, you're good at staying true to yourself and your morals. Ich finde, das kommt nicht so wirklich aus den Fragen raus, die ich dir gestellt habe.
Was ist denn Katie Herron nochmal? Ist die jetzt ein
Sie ist eine Charaktere, oder? Ich habe es jetzt gerade rausgefunden. Sie okay. ist Protagonistin aus Mean Girls, den habe ich nie gesehen.
Doch.
Gespielt von Lindsay Lohan.
Ja, genau.
Die bist du.
Ja, ich erinnere mich. Ich bin Lindsay Lohan.
Oh, kannst du dich mit Lindsay Lohan in Mean Girls identifizieren?
Ich glaube, Mean Girls war so das, wo sie gerade noch irgendwie attraktiv ist und noch im Saft stand. Danach ging es dann stark abwärts, oder? Kann das sein?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt nichts mit Lindsay Lohan am Hut, muss ich ganz ehrlich. Ich habe neulich da will ich auch gar nicht drüber reden. Das war ein dauerlicher Clip auf Twitter über sie. Ich weiß nicht, wer das ist, ganz ehrlich. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich wüsste auch jetzt, wie gesagt, Mean Girls habe ich nie gesehen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst noch mitgespielt hat.
Ja doch, sie war die war halt eine Kinderdarstellerin und da war sie halt immer so die süße, rothaarige Sommersprossige. Mhm. Und da hat sie auch echt süße Filme gehabt. Und dann als Jugendliche, eben wie gesagt mit Mean Girls, das war
die
dann
halt
so,
richtig,
ja,
so harte Drogenprobleme, nicht? War das
so,
nicht das?
Genau, so Highschool-Dings und dann hat die halt eine Drogenkarriere hinter sich, ja. Wo sie dann halt, ja, und auch so Schönheitsoperationen, so, also die kann man heute gar nicht mehr anschauen, weil sie einfach, ja, die ist halt so vom Leben gezeichnet, ja, dass es einem leid tut halt. Aber so in Mean Girls war sie halt noch so eine knackige Teenagerin, aber warum ich jetzt die sein soll, das war ja nicht so recht.
Ja, aber die Beschreibung hat auch gar nicht zu den Antworten gepasst, die du gegeben hast. Naja, aber wir haben was über dich gelernt. Von
hier,
daher.
Katie Herron ist in Afrika aufgewachsen und soll nun mit 15 auf einmal zur Highschool gehen. Als Frischling ist sie dort erstmal Außenseiter und freundet sich mit den Einzelgängern Jan und Damien an. Die drei schmieden einen Plan, dass Katie die Mädchenklique Plastics, die die Schule regiert, infiltrieren soll. Doch das klappt so gut, dass Katie sich mit der Zeit zwischen den Modepüppchen immer wohler fühlt und ihre eigentlichen Freunde zu vergessen scheint. Das ist der Plot des Films.
Aber das hat nichts mit all den Antworten zu tun, die du gegeben hast. Ich sehe da weder Unsterblichkeit drin, noch Wut oder Zeitreise. Nee, ja, was hast du noch Antworten gegeben?
Das stimmt, ja, das sehe ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Ja, aber das ist doch der Witz, dass man nicht erahnen kann, was rauskommt. Ja,
ich glaube.
Und dann trotzdem mitleben muss.
Da haben sie doch wieder einen Praktikanten dran gesetzt. Das ist so. I'm not convinced.
Ich kann damit leben.
Okay.
Ich kann damit leben.
Nun gut. Dann, wir sagen heute Tschüss für euch. Wir machen natürlich gleich noch weiter, auch wenn es schon unglaublich spät ist. Das wird eine kurze
Ach,
Nacht.
Komm, stellen wir es an. Also, beim Sneakpad würde mir jetzt erst anfangen.
Ja, naja. Nee. Da haben wir ungefähr aufgehört das letzte Mal.
Echt?
Nee, nicht ganz. Nee, ich glaube, es war gegen Mitternacht. Ja, aber das schaffen wir heute auch noch, sage ich. Jedenfalls, ja, ich sag jetzt schon mal danke, Christoph, dass du da warst. Und wir sprechen gleich weiter. Und die ZuhörerInnen hören dich dann wahrscheinlich nächste Woche weiter. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.